Die Botschaft Jehova Jireh, Teil 3 von William Marion Branham wurde am 4.4.1964 in Louisville, Mississippi, USA gepredigt. Der Übersetzer ist Ottfried Lorenz. Beugt eure Häupter für einen Moment zum Gebet. Und er nannte den Namen der Stätte Jehova Jireh auf dem Berg des Herrn bis zum heutigen Tag. Unser himmlischer Vater, wir sind dankbar, dass wir heute Abend das Vorrecht haben, uns im Namen des Herrn zu versammeln und ihm im Geiste seine Auferstehung anzubeten. Und wir sind dir so dankbar für das, was du bereits für uns getan hast, indem du dich durch das Wort und durch die Auferstehung unter uns zu erkennen gegeben hast. Und unsere Hoffnung ist so groß, Herr, weil wir wissen, dass der Gott, dem wir dienen, kein historischer Gott ist, sondern ein Gott der Gegenwart, der von den Toten auferweckt wurde und sich als der Gott erwiesen hat, der mit Mose, Abraham und allen Aposteln war und der immer noch derselbe Gott ist. Wir schließen uns Eddie Peronet an, der sagte, meine Hoffnung gründet sich auf nichts Geringeres als auf das Blut und die Gerechtigkeit Jesu. So danken wir dir für diesen großen Trost, den wir haben. Vater, wenn heute Abend jemand unter uns ist, der diese große Hoffnung nicht hat, möge dies die Stunde sein, in der ihnen die eine große, ewige Wahrheit geoffenbart wird, Vater, damit sie wissen, dass der Grund, warum sie hier auf der Erde sind, nicht nur darin besteht, zu arbeiten. Und das ist natürlich einer der Gründe, aber der Hauptgrund ist, ein Sohn und eine Tochter Gottes zu werden. Und möge das heute Abend abgeschlossen sein. Gewähre es, Herr. Segne uns jetzt, wenn wir um dein Wort herum Gemeinschaft haben. Dein Wort ist die Wahrheit. Und möge der große Heilige Geist das Wort Gottes nehmen und es an uns austeilen, wie wir es brauchen. Denn darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ich danke euch für die Gelegenheit, heute Abend wieder hierher zu kommen und euch mit diesem herrlichen Evangelium zu begegnen. Wir haben angekündigt, dass morgen früh die Pastoren, die hier zusammenarbeiten, eine gemeinsame Sonntagsschule abhalten werden. Ich finde das wirklich schön und viele von ihnen haben die Stühle aus ihren Gemeinden geholt und sie hierher gebracht. Und es ist sicherlich eine schöne, loyale Tat dieser Leute, so etwas zu tun. Wir sind Gott dankbar für das gute Wetter, das er uns geschenkt hat. Sie sagten voraus, dass es ständig Stürme und andere Dinge geben würde. Aber er hat die Stürme zurückgehalten und wir hatten keine Probleme. Dafür sind wir dankbar. Und nun wurde heute Abend, wir haben ganz normale evangelistische Gottesdienste abgehalten. Und wenn irgendwelche Fremden bei uns sind, wir haben nicht so viel Wert darauf gelegt, dass Sünder zu Christus kommen. Und ich habe mir letzten Donnerstagabend ein Thema vorgenommen, zu dem ich noch nicht gekommen bin. Wir haben gerade über Abraham gesprochen und sind noch nicht zum Text von Jehova Jireh gekommen. Wir versuchen also, das heute Abend abzuschließen. Und wir vertrauen darauf, dass der Herr heute Abend jeden noch nicht geretteten Menschen rettet und jeden, der nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, damit erfüllen wird. Denkt einmal ganz genau darüber nach, während wir hier sind. Und während wir predigen, öffnet euer Herz, damit der Heilige Geist in eurem Inneren zu euch sprechen kann. Was machen wir hier eigentlich? Denkt einmal darüber nach. Wie sieht euer Leben aus? Weshalb seid ihr denn hier? Seid ihr in einem solchen Zustand, dass Gott alles, wofür er euch hierher gestellt hat, aus euch herausholen kann? Wenn nicht, dann lasst uns das heute Abend klären, Freunde. Ich habe ein paar Freunde aus meiner Gemeinde hier. Einer der Verwalter, den ich kenne, und zwei oder drei der Brüder. Ich habe hier heute Abend eine neue Familie gesehen. Die Familie Palmer kommt von hier irgendwo und sie fahren jeden Sonntag mehrere hundert Meilen nach Indiana. Und Herr Welch Evans und seine Familie sind auch hier irgendwo. Ich weiß nicht genau wo. Heute habe ich praktisch den ganzen Tag studiert und ich konnte ihre Stimmen da draußen hören. Ich wusste, dass sie in der Nähe waren. Nun, morgen um 14 Uhr ist der gesamte Gottesdienst für das Gebet für die Kranken geplant. Viele Menschen bezeichnen ihn heutzutage als Heilungsgottesdienst. Nun ja, wir nennen es nicht gerade gerne so, denn lasst uns doch einen Glaubensgottesdienst nennen. Wenn unser Glaube also an diesen Punkt kommen kann, nachdem er sich unter uns ausgewiesen hat und alles weiß, was in unseren Herzen ist und es uns bewiesen hat, dass er lebt und es durch die Schrift bestätigte, habt ihr bemerkt, wie er jedes Wort durch seine lebendige Gegenwart untermauert hat? Seht ihr, das zeigt, dass man nicht denken muss, dass wir einfach nur versuchen, etwas zu sagen, das eine Art mythisches Etwas ist. Was die Bibel verheißt, das ist die Wahrheit, seht ihr? Nun, jedes Wort ist die Wahrheit. Ich habe vielleicht nicht genug Glauben, um jedes Wort davon in die Tat umzusetzen, aber ich würde gewiss niemanden im Wege stehen, wer diesen Glauben hat. Henoch hatte genug Glauben, um eines Tages einen Nachmittagsspaziergang mit Gott zu machen, und er ging einfach weiter und ging nach Hause, ohne zu sterben. Ich denke, die Gemeinde muss zu diesem Entrückungsglauben kommen. Ich habe diesen Glauben vielleicht gerade nicht, aber ich würde jemandem, der diesen Glauben hat, sicher nicht im Wege stehen. Wir vertrauen also darauf, dass Gott uns großen Glauben schenken wird und morgen, wenn Sie zum Gebet kommen, kein einziger schwacher Mensch mehr im Gebäude sein wird. Wir werden das einfach glauben. Und nun, wenn wir es glauben, ich habe es schon so oft gesehen. Ich habe die Zeit miterlebt, in der 25.000 außergewöhnliche Heilungen durch ein einziges Gebet in Durban, Südafrika, stattfanden. Sie haben, ich weiß gar nicht, wie viele große Transporter beladen. Zwei von ihnen wurden den ganzen Raum hier ausfüllen und alles aufladen. Diese großen britischen Transporter hatten 6 oder 8 Räder und fuhren einer nach dem anderen herunter, beladen mit Krücken und Rollstühlen und Tragen, mit denen sie die Kranken transportierten. Sie bringen sie durch den Dschungel hindurch, und wenn ein Löwe hinter ihnen her war, mussten sie auf einen Baum klettern. Dann kommen sie zur Versammlung, und dann sah ich auf der Plattform einen Jungen. Die erste, die auf die Plattform kam, war eine Frau, und sie war eine Mohammedanerin gekennzeichnet, mit einem roten Punkt zwischen ihren Augen, und ich fragte sie, ob sie Englisch spricht, und sie antwortete, nur ein bisschen, und ich sagte, ich sehe, du bist eine Mohammedanerin, sie antwortete, ja, und ich sagte, warum kommst du zu mir, einem Christen, warum gehst du nicht zu deinem Priester, und sie sagte, ich glaube, dass du mir helfen kannst, und ich sagte, nun, ich kann dir nicht helfen, es sei denn, du glaubst an Jesus Christus, und sie sagte, nun, ich habe die Gottesdienste gesehen, ich war nur an 3 Tagen dort. Wir hatten damals fast 200.000 Leute vor Ort. Sie haben sie dann eingezäunt, weil sie auch Stammeskriege führten. Und ich sagte, nun, du musst an Jesus Christus glauben. Hast du jemals das Neue Testament gelesen? Und sie antwortete, das habe ich. Ich fragte, was hältst du von der Botschaft, die ich gerade gebracht habe, dass er gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist? Und sie sagte, ich glaube es. Und ich sagte, wenn der Herr Jesus heute leben würde, hätte er dich bereits geheilt. Was sein Leiden angeht, so ist es bereits gesichert. Aber du musst Glauben haben. Und wenn er hier wäre, würde er wissen, wer du bist. Er würde wissen, was du getan hast. Er wüsste alles über dich. Glaubst du das? Und sie sagte, jawohl. Ich sagte, wenn er das offenbart, glaubst du dann, dass er der Sohn Gottes ist und von den Toten auferstanden ist und hier jetzt ist und lebt? Sein Geist ist in mir und bei diesen anderen Christen. Sie sagte, ich glaube es. Ich antwortete, weswegen du hier bist, ist dein Mann. Ein kleiner, kräftiger, gebauter Mann. Er trägt einen schwarzen Schnurrbart. Vor 2 Wochen war er bei einem Arzt. Hier ist der Name. Ich konnte es nicht schreiben und nicht aussprechen. Ich musste es buchstabieren. Es war ein mohammedanischer Name. Sie sagte, das stimmt. Und ich sagte, dein Mann wartet im Flur. Er trug einen grauen Anzug mit einem hellbraunen Hut. Ich sagte, der Arzt war ein ziemlich großer, dünner Mann und trug eine große Hornbrille. Er hat dich untersucht und festgestellt, dass du eine Zyste am Eierstock hast. Sie sagte, das ist die Wahrheit. Ich frage, nimmst du Jesus als deinen Retter an? Und sie sagte, Jesus Christus soll mein Retter sein. Der nächste war ein kleiner, schielender Junge. Und sie ließen die Missionare nur gerade so weit gehen, dass sie 1 oder 2 aus jedem Stamm herausholten. Ich konnte sie auf keinen Fall halten. Hunderte und Aberhunderte von Soldaten versuchten, sie aufzuhalten, aber sie schafften es nicht. Dann haben sie diesen kleinen, schielenden Jungen auf die Plattform gesetzt, ungefähr in dieser Entfernung. Und oben auf der Plattform waren diese großen Kala-Lilien. Ihr Schwestern hier, die Blumen mögen, einige dieser Kala-Lilien dort sind 45 Zentimeter groß, gelb, weiß, wunderschön. Und sie hatten sie dort. Sie wachsen einfach wild. Sie hatten Blumensträuße aufgestellt. Und ich redete, sie haben den kleinen Jungen dorthin gesetzt. Der Missionar setzte ihn dorthin. Und der kleine Kerl schielte. Er hatte gerade zu Abend gegessen. Manchmal ist ihre Ernährung sehr seltsam. Sie nehmen einen kleinen Federkiel und ritzen damit die Adern einer Kuh auf und lassen das Blut in etwas hineinlaufen, das sie einen Eimer nennen. Es ist ein kleiner Sack aus einer zusammengenähten Haut und das warme Blut läuft da hinein. Dann gibt man ein wenig Mehlig hinein und rührt es um und es entsteht ein leckerer Lutscher. Du willst nicht zufällig einen von ihnen, oder, Liebling? Nein, das war es also, was sie gegessen hatten. Seine kleinen Augen schielten. Ich sagte, jeder kann sehen, was mit dem Kind verkehrt ist. Seine Augen schielen. Wenn ich dem Kind helfen könnte, sagte ich, würde ich es auf jeden Fall tun. Aber ich kann nichts tun, genauso wenig wie jeder andere. Ich sagte, wenn ein Arzt das könnte und es nicht tun würde, dann wäre er etwas, das dem Herzen eines Arztes ernsthaft widerspreche, wenn er es ändern könnte. Ich sagte, ich glaube nicht, dass Sie zurzeit eine Möglichkeit haben, dies zu tun. Ich sagte, aber jetzt kann der Herr mir etwas über das Kind offenbaren. Und dann hieß es, der Vater und die Mutter dieses Kindes sind dünne Menschen. Sie waren eine Zulu und die sind normalerweise schwer. Ich sagte, das sind sie, da jetzt hier draußen stehen. Sie heißen so und so. Und ich sagte dann, das Kind wurde schielend geboren, denn die Mutter kommt aus einer, sie sind gläubige Christen, denn im Inneren der kleinen, strohgedeckten Hütte, rechts an der Wand, hängt ein Bild von Christus. Und ich sagte, und das Kind schielte, sobald die Mutter es dem Vater zeigte. Der Vater und die Mutter standen auf, um es zu bezeugen, dass es richtig war. Ich schaute zurück zu dem kleinen Kind, und seine Augen waren so klar wie meine. Also sagte ich, seht ihr, der Herr? Ich sagte, ich war mehr als 3 Meter von dem Kind entfernt. Das Kind ist geheilt. Ich habe es einfach weitergegeben, und ich rief nach dem Nächsten. Oh, als es dann soweit war, hörte ich einen Aufruhr. Dr. Bosworth und Dr. Ern Baxter, die meine Manager bei dieser Versammlung waren, haben sich mit jemandem angelegt und einen Aufruhr gemacht. Dieser Mann hat versucht, auf die Plattform zu gelangen und dort hinaufzukommen. Und es gab mehrere Ärzte, die sich dort aufhielten. Also dieser Arzt sagte, ich möchte mit ihm über das Kind sprechen. Ich drehte mich um und fragte, was ist denn los, Herr Doktor? Er sagte, woher wussten Sie, dass ich Arzt bin? Und ich sagte, Sie sind Arzt, Sie sind in England aufgewachsen, sind ein britischer Arzt. Und erzählte ihm, wo er ausgebildet wurde. Er sagte, nun, Herr Branham, ich kann verstehen, dass Sie durch Gedankenübertragung meine Gedanken lesen konnten. Und ich antworte, ich lese Ihre Gedanken nicht, Herr Doktor. Und er sagte, aber was ich nicht verstehen kann, ich glaube, dass es Gott gibt. Und ich weiß, dass diese Lilie dort nicht ohne Gott leben kann, denn sie hat ein Leben in sich. Er sagte, aber ist er greifbar? Ich habe das Kind auf die Plattform gebracht. Ich habe es untersucht. Seine Augen schielten. Und hier ist das Kind jetzt mit geraden Augen. Was ist passiert, Herr Branham? Und ich sagte, Jesus Christus. Und er sagte, nun, sehen Sie, ich glaube an Gott. Er sagte, aber ich möchte Ihnen als Prediger jetzt eine Frage stellen. Haben Sie dieses Kind hypnotisiert? Und ich sagte, mein Herr, Sie meinen, die britische Ärztevereinigung hat Ihnen die Lizenz zur Ausübung der Medizin erteilt, wenn Sie nicht mehr Hypnose wissen als das? Wenn Hypnose die Augen von Kindern richtig machen kann, sollten Sie Hypnose praktizieren, seht ihr? Und er sagte, nun, sagen Sie mir, was es war. Ich sagte, Jesus Christus. Er sagte, sehen Sie, ich glaube. Ich sagte, Gott ist in dieser Lilie. Und Herr Bosworth sagte, jetzt wirst du hier einen Aufstand anzetteln, denn dort herrschte auch Rassentrennung. Und so sagte ich, du gehst, dann beginnt der Stammeskrieg. Ich sagte, sie werden jetzt einen Aufstand anzetteln. Tu das nicht. Ich sagte, du nimmst dir zu viel Zeit für das Kind. Und ich sagte, du musst Folgendes tun. Das Kind stand da. Sie setzten es auf die Plattform. Sein eigener Glaube und der Glaube der Mutter, die ihm das gesagt hat, haben das Kind geheilt. Seine Augen schielten. Er hat mich nie berührt und war nie in meiner Nähe oder sonst etwas. Ich habe das Kind nur angesehen und dann wieder zur Versammlung zurückgeblickt. Ich sah die Vision, erzählte, was er war und schaute zurück in die Augen des Kindes und sie waren gerade. Und er ging unter dem großen Mikrofon hindurch. Er sagte, ich nehme Jesus Christus als meinen Retter an. Seht ihr? Als ich Durban verlassen wollte, sprang er über den Zaun. Wie viele? Etwa 10.000 bis 20.000 Menschen waren da, um sich zu verabschieden. Es tut mir leid, nicht in Durban, sondern in Johannesburg. Und er sprang heraus und packte mich um die Taille, etwa so, und erzählte mir, dass er seine Praxis in der Stadt aufgegeben hatte, um sich dem Missionsfeld anzuwenden, als medizinischer Missionar für die Menschen. Und während er mit mir sprach, fing er an, in anderen Zungen zu reden. Das ist wahr, ein Arzt, ein Anglikaner. Der nächste war ein kleiner Junge und ein junger Mann. Ich werde keine Zeit haben, darauf einzugehen. Er musste auf Händen und Füßen gehen. Sie hatten eine Kette um seinen Hals, wie bei einem Hund. und ich sagte zu mir, meine Güte, du, wenn jemand diesem armen Kerl helfen könnte und es nicht tun würde, dann wäre es ein sehr grausamer Mensch. Und ich sagte, natürlich kann ich ihn jetzt nicht heilen. Das weiß jeder. Ich kann nicht heilen. Ich kann nur sagen, wenn der Herr mir zeigt, was passiert ist oder was die Ursache dafür ist oder so, denn Heilung ist bereits erkauft. Ich möchte, dass ihr Leute hier, die krank sind, das erkennt. Die Heilung ist bereits erkauft. Ihr seid bereits geheilt. Es ist einfach der Mangel an Glauben. Alle Dinge sind möglich für den, der glaubt. Das müsst ihr jetzt einfach glauben. Und dann finden wir heraus, dass dieser Kerl hier, ich sagte, bringt ihn herauf. Sie führten ihn an einer Kette. Und er dachte, nun, manchmal wollen die Stämme eine Belustigung für die Touristen. Sie führen einen kleinen Tanz auf, wisst ihr, einen kleinen Stammestanz, um Münzen von den Touristen zu bekommen. Und er dachte wohl, ich wollte, dass er einen Tanz aufführt. Der Junge war geistig nicht gesund. Und ja, ich konnte es in dieser gemischten Gruppe nicht sagen, weil sie keine Kleider trugen, wisst ihr. Ihre Frauen, Männer und alle anderen sind nackt. Also haben sie eine Art Schlagstock oder so. Aber er war auf Händen und Füßen und es war einfach schrecklich. Und dann habe ich, sie hielten ihn an der Kette und brachten ihn hoch. Sie legten ihn um den Hals und führten ihn und er versuchte es und machte Abba-Baba. Ich habe versucht, ihm klarzumachen, dass das nicht das ist, was ich wollte. Zulu-Dolmetscher sagte jetzt die Worte, sag ihm, er soll stillstehen und einfach glauben. Und er sah mich so an. Ich sagte, also, der Junge ist schon so, seit er ein kleiner Junge war. Ich sagte, woran er jetzt denkt, das ist sein Bruder. Sein Bruder ritt entweder auf einem gelben Hund oder einer Ziege und er wurde hinabgeworfen und ich sagte, das hat ihn verkrüppelt. Er läuft jetzt auf zwei Stöcken. Und ich sagte, jetzt sehe ich, dass der junge Mann geheilt ist. Er hatte seine Krücken weggeworfen. Von da an dauerte es etwa 20 Minuten, um sie wieder zu beruhigen. Der Junge war etwa 3 Häuserblocks entfernt, in dieser Richtung. Er kam mit Krücken über den Händen und rannte so schnell er konnte. Er wurde dort unten geheilt, als der Zulu es übersetzte. 15 verschiedene Dolmetscher standen dort drüben. Man sagt ein Wort und muss warten, bis es durch die Dolmetscher geht. Da kam er mit den Krücken über dem Kopf. Er war geheilt. Und dann sah ich mich um. Ich bemerkte, als ich ihn wieder ansah, dass er aufstand. Das ist die Vision. Nichts wird das aufhalten können. Nein, dann ist es schon erledigt, seht ihr. Ich warte nur noch auf das Wort. Nun, seht, am kommenden Montag werde ich 55 Jahre alt. Es ist mein Geburtstag. Und ich habe schon als kleiner Junge Visionen gesehen. Ich habe noch nie erlebt, dass eine von ihnen versagte. Und ich werde jeden fragen, ob er schon einmal erlebt hat, dass eine Vision nicht eingetroffen ist. Es kann nicht scheitern. Es ist Gott. Und dann habe ich es gesehen. Dann dachte ich, das ist jetzt meine Chance, meinen Altarruf zu machen. Und ich sah ihn aufstehen. Da wusste ich, dass er geheilt werden würde. Denn es hat sich bereits gezeigt. Das muss so sein. Das ist es, was die Vision sagt. Es ist genau richtig. Wie viele wissen, dass diese Dinge wahr sind? Dies geschieht, damit die Fremden es sehen können. Es ist wahr, niemals, es gibt kein Versagen. Gott hat es immer richtig gemacht. Und ich dachte, jetzt ist meine Zeit für den Altarruf gekommen. Ich sagte nun, ich kann diesen Jungen hier nicht heilen. Aber wenn die Kraft Gottes mir eine Vision gezeigt hat, dann wird er jetzt geheilt. Wenn er nicht geheilt wird, dann bin ich ein falscher Prophet. Aber wenn er geheilt ist, wie viele von euch da draußen werden dann Christus als persönlichen Retter annehmen? Ich schätze, es waren 10.000 Mohammedaner dort. Ich habe erst einige Tage zuvor mit einem intellektuellen Mann gesprochen. Er sagte, diese gesegnete Trophäe, wissen Sie, sie stammen von den alten Medern und Persern ab. Sie verändern sich nicht. Man kann keinen von ihnen ändern. Und dort standen sie nun. Eine der mohammedanischen Frauen hatte gerade Christus angenommen und das beeinflusste sie. Auch der Sohn von Mahatma Gandhi war dabei. Also war dort dieser Junge. Ich sagte, stell dich auf deine Füße. Jesus Christus macht dich gesund. Nun, er hat trotzdem versucht, Ugu, Ugu, Ugu zu sagen. Ich ging hinüber und nahm die Kette in meine Hand. Ich sagte, steh auf. Jesus Christus macht dich gesund. Nun, hier ist die Bibel. Und wenn ihr alle wisst, was in den letzten Nächten geschehen ist, würde ich mich nicht trauen, hier etwas zu sagen, was falsch wäre. Dort war der Junge so geplagt und er ging und sein Rücken schwankte wie ein Schaukelpferd. Seine Hände und Füße, seine Hände waren vom Laufen genauso schwierig wie seine Füße. Zum ersten Mal in seinem Leben stand er auf seinen Füßen. Die Tränen tropften einfach von seinem schwarzen Bauch herunter. Er war nicht nur geheilt, sondern auch bei klarem Verstand. Ich sah und sagte, alle, die glauben wollen, sollen jetzt glauben, während ich betete. Ich möchte wissen, wie viele hier sind, die Christus als ihren Retter annehmen möchten. Es sah aus wie ein Meer voller Händen. Und sie erfassten 30.000 Eingeborene, die zu Christus kamen, die nicht wussten, was rechts und links war. Ich erinnere mich, dass ich von nicht so aller Zeit bei einer Kiwanis-Veranstaltung gesprochen habe. Und dann erinnere ich mich an den Mann, der mich in der missionarischen Baptistengemeinde ordiniert und sich immer lustig gemacht hat. Ich sagte, das, was ihr Fanatismus nennt, hat in einer Stunde mehr Seelen für Christus gewonnen als die Zehntausende von Dollars, die die Baptistengemeinde dort in Missionare investiert hat. Wie haben wir sie vorgefunden? Dort drüben waren sie ausgewiesen wie ein Christ und doch tragen sie einen Götzen in Arm. Wenn Amoja bedeutet eine unsichtbare Kraft wie der Wind, wenn es scheitert, das hier wird es nicht. Das ist die Stärke daran. Dort habe ich gesehen, wie 30.000 Eingeborene ihr Leben Christus übergeben haben. Und sie gehen zu den Stämmen da draußen und gewinnen ihre anderen Freunde für Christus. Ich habe ein Gebet für die ganze Gruppe gesprochen. Und etwa 4 Stunden später rief mich Sidney Smith, der Bürgermeister von Durban, Südafrika an. Da war eine Frau, die in der Nacht zuvor gestorben war, und sie wurde aufgerufen, um dafür zu beten. Und sie war bei der Versammlung dabei, lebendig. Das war also eine Verwandte von Sidney Smith, und er war ganz begeistert. Und als dies geschah, sagte er, geh an dein Fenster und sieh, was die Straße herunterkommt. Und da kamen diese große Lastwagen, einfach vollgepackt. Und die Eingeborenen, die an diesem Morgen noch auf diesen Betten und Tragen lagen, gingen mit erhobenen Händen hinunter, weinte und sangen in ihrer Muttersprache, glaube nur, alle Dinge sind möglich. Und kein Krieg war mehr unter ihnen, sondern nur noch eine Reihe nach der anderen, die daherkamen. Die Lastwagen, die so fuhren, und die Polizeieskorten und Rikschas mussten überall hinfahren. Glaube nur, wenn Eingeborene, die nicht wissen, was rechts oder was links ist, das akzeptieren können. Was ist dann mit uns? Seht ihr? Wisst ihr warum? Sie wurden nie mit irgendeiner Art von Lehrmeinung geimpft, seht ihr? Wir hatten schon alle möglichen, Dr. So und Dr. So, das ist Fanatismus, der andere sagt, das ist Telepathie, jener sagt, da ist nichts daran. Es ist ein Teufel, sie wissen nicht, was sie glauben, das ist der Grund, warum es so schwierig ist. In den USA ist es am schwierigsten, Heilungsgottesdienste abzuhalten. Das ist richtig, die da drüben wissen davon nichts, sie haben nichts darüber gehört. Man sagt es ihnen, sie sind einfach wie ein Kind. Sie akzeptieren es, glauben daran und gehen weiter. Der Herr möge uns jetzt helfen. Und jetzt beten wir noch einmal. Wir können nicht zu viel beten. Das ist das eine. In der Bibel heißt es, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie die heilige Hände aufheben. Nimm uns, Herr, in deine Gemeinschaft auf, während wir uns dir anvertrauen, in die Gemeinschaft deines Wortes, denn du bist das Wort. Wir bitten es in Jesu Namen, sprich zu den Herzen. Amen. Wir hörten mit Abraham gestern Abend auf, wir begannen mit ihm im Kapitel 22 von 1. Mose, wo er seinen einzigen Sohn opferte, ein Typ dessen, wie Gott seinen Sohn gab. Wir fingen dort hinten an, ließen ihn wieder zurück, um ihn wieder aufzunehmen, sein Leben, und wir sind immer noch nicht davon weggekommen. Wir hörten gestern Abend ungefähr im 16. oder 17. Kapitel auf. Ich glaube, es war das 15. Kapitel, wo wir mit ihm aufhörten. Und wir werden versuchen, es heute Abend abzuschließen. Denn ich habe eine Botschaft gerade für göttliche Heilung empfangen, so der Herr will, für morgen Nachmittag. Und jeder Pastor ist jetzt eingeladen. Bringt eure Versammlung mit, kommt her und steht mit ihnen zum Gebet. Nun, wir erkennen, dass Jesus manchmal Dinge tat und sie manchmal tut. Ihr sagt, warum würde er diese Dinge denn zulassen, Bruder Branham? Warum würde er zulassen, dass diese Dinge sind? Manchmal wird es getan, um euren Glauben zu prüfen. Viele Male. Und er tut Dinge sonderbar. Warum geht er nicht einfach hinaus und sagt, ich bin dieses und ich bin jenes? Er tat das nicht an erster Stelle. Seht, er tut es, um euren Glauben zu prüfen. Seht, die Priester dachten, dass er wahrscheinlich herunterkäme, um zu Kajaphas, einem Hohepriester, zu sprechen. Aber wie wurde er geboren? In einer Krippe. Und er wurde von seinem eigenen Volk und seinen Denominationen jener Tage völlig verworfen. Nun, wir sehen hier, wie Jesus einmal spricht. Ich möchte gerne, bitte beachtet ein kleines Zitat, das ich machen möchte. Jesus hat eine große Menschenmenge um sich herum und er sah so aus,
als ob es viele wären. So habt Acht, was er sagte. Es sei denn, dass ihr das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt. Sonst habt ihr kein Leben. Nun, was meint ihr, was ein Doktor in der Medizin und irgendeine intellektuelle Person dächte, wenn sie von einem Mann hörten, der den Ruf hatte, ein uneheliches Kind zu sein und mehr noch wie ein Abtrünniger für die Menschen jener Zeit wäre, der aufsteht und einen Aufspruch wie diesen macht? Es sei denn, ihr esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Nun, sie würden sagen, dieser Mann ist ein menschlicher Vampir. Wie, mei, Menschenblut zu trinken und das Fleisch zu essen? Ihr Versammelten, macht euch los von solch einem verrückten Mann. Er hat es nie erklärt. Er hat es niemals erklärt. Er brauchte es nicht zu erklären. Das ist richtig. Er wollte nur sehen, welche Art Glauben sie haben. Seht, wenn ihr glaubt, es ist mir gleich, was irgendjemand sagt. Wenn ich heute Abend für 5000 Menschen betete und alle 5000 heute Abend stürben, dann würde ich am Morgen immer noch für die Kranken beten. Seht ihr? Es ist das, was Gott sagt, was zählt. Es ist nicht das, was die Menschen tun. Seht ihr? Und Gott, er sagte, und es sei denn, ihr esst das Fleisch des Menschensohnes und trinkt sein Blut, sonst habt ihr kein Leben in euch. Nun, mei, diese Menschen, diese intellektuelle Gruppe, wie sie sagten, macht euch los von diesem Mann. Er ist verrückt, er ist ein wilder Mann, wie er ist ein menschlicher Vampir. Den Leib dieses Mannes zu essen, nun, er hat es niemals erklärt. Nun, er hatte 70 eingesetzte Prediger mit sich. Er dachte, er hätte ein bisschen zu viel Leute dort, so ging die Menge von ihm fort. So, er hatte die eingesetzten Prediger dort sitzen und er sandte sie aus, 70 von ihnen. Er sagte, was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn zum Himmel hinaufsteigen sehen werdet? Von wo er kam? Nun, er erklärte es niemals. Und jene Prediger sagten, dieser Mann steigt zum Himmel hinauf. Von wo kam er? Wieso? Wir kennen ihn, wir kennen seine Mutter. Wir waren an der Krippe, wo er geboren wurde. Wir haben die Wiege gesehen, in der er gewiegt wurde. Wir haben mit ihm gefischt. Wir liegen hier draußen am Ufer mit ihm. Und dieser Menschensohn steigt zum Himmel hinauf. Von wo er kam? Er kam aus Bethlehem. Wo ist dieses, von wo er kommt? Das ist zu viel für uns. Und sie gingen von ihm weg. Er erklärte es niemals. Niemals tat er es. Er brauchte nichts zu erklären. Gott braucht nichts zu erklären. Er ist Gott. Er tut es einfach, weil er es verheißen hat. Er erklärte es nicht. Dann waren nur noch seine 12 übrig. Und er drehte sich herum und sah sie an und sagte, ich habe 12 von euch erwählt und einer von euch ist ein Teufel. Er sagte, wollt ihr ebenfalls gehen? Dann sagte Petrus diese bedeutenden Worte, zu wem wollten wir gehen, Herr? Denn wir sind sicher, dass du das Wort des Lebens hast. Sie hatten es so klar bestätigt gesehen, ganz gleich, was die Priester sagten, was irgendjemand anders sagte. Sie wussten genau da, dass er das Wort des Lebens hatte. Du hast das Wort des Lebens. Und nun beachtet, ganz gleich, was die anderen getan haben, wie sie gegangen sind. Diese Jünger waren vorherbestimmt, sie waren bestimmt zum ewigen Leben. Nein, sie konnten es nicht erklären. Sie konnten es nicht besser erklären, als die übrigen von ihnen es konnten. Aber es war etwas in ihnen, diese Vertretung im Himmel, ein Gedanke, den Gott von ihnen hatte, vor Grundlegung der Welt, der sich hier kundgetan hatte. Und sie waren mit Gott verbunden und waren sicher, dass es Gottes bestätigte Verheißung war und nichts wird es aus ihnen herausholen können. Das ist wirklich echtes Christentum. Heute sind die Menschen so ungefähr in dem Zustand, wie sie es waren in den Tagen, als die Jünger draußen auf dem Ozean waren. Und eines Nachts kam ein Sturm auf, und da gab es nichts mehr. Alle Hoffnung war dahin, dass sie je gerettet sein könnten. Und sie hatten ihn kommen sehen, auf dem Wasser wandeln. Nur ihr Schiff war mit Wasser vollgesogen, und die Segel waren gebrochen, und die Ruder waren dahin, und sie hielten einander fest und schrien, und sie sahen dort hinaus und sahen ihn kommen, auf dem Wasser wandeln, und sie fürchteten sich vor ihm. Ihre einzige Hoffnung, und sie fürchteten sich über die einzige Sache, die sie retten konnte. Wenn das nicht ein wahres Bild wieder für heute ist. Sie dachten, dass es spukhaft aussah. Ihr wisst, sie schrien vor Furcht. Es wäre ein Geist. Es sah auch so aus, wie im Geistlichen. Es ist dieselbe Sache, wie es heute ist. Aber wenn ihr einfach so tun werdet, wie sie es taten, als sie aufschrien, sie hörten diese Stimme kommen. Fürchtet euch nicht, ich bin es, fürchtet euch nicht, seid guten Mutes. Und wenn ihr gerade Acht habt auf das Wort der Verheißung für diese Zeit, dann werdet ihr dieselbe Stimme hören, die spricht durch das Wort. Ich bin es. Ich habe verheißen, es in den letzten Tagen zu tun. Fürchtet euch nicht, erschrecket nicht, setzt euer Vertrauen auf mich, den Sohn Gottes. Er ist es. Glaubt es jetzt. Wir verließen Abraham in der Gegenwart von Elohim gestern Abend, wir brachten ihn hinunter durch alle Verheißungen. Und jetzt die letzte Verheißung vor dem Kommen des Sohnes. Wir erkennen, dass ein Mann heraufkam. Er war gekleidet wie ein Mann, aß wie ein Mann, sprach wie ein Mann. Und Abraham blickte zu ihm hinauf und sprach ihn als Elohim, Elohim an. Zwei waren hinuntergegangen nach Sodom, um zu predigen dort unten. Und wir vergleichen diese Leute mit heute. Ihr erinnert euch an all die Geschichte, wo wir es verließen. Einfach vollkommen dieselbe Sache, die Jesus voraussagte, wie es sein würde, dass, wie es in den Tagen Sodoms war. Dieselbe Sache liegt heute Abend in derselben Position. Und wenn, heute saß ich dort und fragte mich über all dieses, sie hörten, dass dort unten wieder ein Erdbeben stattgefunden hat. Und sie sagten, es erschüttert das Land wieder. Und ich dachte, was ist das? Ihr wisst, es geschah am Karfreitag. Ihr wisst, vor 1900 Jahren am Karfreitag verwarf die Gemeinde Jesus Christus. Ein Erdbeben erschütterte die ganze Welt. Und sie haben ihn wieder verworfen. Im laodizianischen Zeitalter, wie die Bibel sagt, dass sie es tun würden, dass sie ihn draußen lassen würden. Und diese ökumenische Bewegung des Kirchenrates ist genau das, was sie tun. Sie verwirken all ihre evangelischen Lehren und Dinge. Wie können zwei miteinander gehen, es sei denn, sie stimmen miteinander überein? Nun, ihr könnt es nicht tun. Das wird nicht gehen mit wirklich echten Christen. Sie werden es niemals annehmen. Nein, mein Herr. Ein wiedergeborener Christ wird niemals in solch eine Falle gehen. Es ist so, als wenn man eine Ente in einen Käfig setzt. Sie wissen, er hat einen Aufdruck für einen Schlachter. Ihr werdet sie niemals da hineintreiben können. So werden wir, ein wirklich wiedergeborener Christ, davon wegbleiben. Nun, Abraham stand dort unten und sprach zu einem Mann, der seinen Rücken dem Zelt zugewandt hatte, wo Sarah war. Und Abrahams Name war ein oder zwei Tage zuvor Abram und Sarai. Und jetzt ist es Sarah und Abraham. Und er sprach Abraham mit seinem väterlichen Priesternamen an. Abraham, wo ist Sarah, Prinzessin, deine Frau? Er sagte, sie ist in dem Zelt hinter dir. Er sagte, ich werde dich besuchen gemäß der Verheißung nach der Zeit des Lebens. In anderen Worten, ein weiterer Monat. Und ich werde dich besuchen, wie ich es verheißen habe. Er hat jetzt 25 Jahre auf das verheißene Kind gewartet und wurde nicht unsicher durch Unglauben an das Wort, sondern war stark und gab Gott Lob. Beachtet dieses jetzt. Und dann Sarah im Zelt, wenn wir es in der Straßenredensart sagen würden, dann lachte sie so in ihren Ärmel hinein und sagte, ich, eine alte Frau, 90 Jahre alt, und soll Vergnügen haben mit meinem Herrn, meinem Ehemann, dort draußen, 100 Jahre alt? Sie hatten aufgehört, als Mann und Frau zusammen zu sein, vor vielen, vielen Jahren. Und der Mann mit seinem Rücken, dem Zelt zugewandt, sagte, warum hat Sarah das in Frage gestellt und in ihrem Herzen diese Dinge gesagt? Seht, und auf diese Weise erkannte Abraham, wer zu ihm sprach. Das war Elohim, genau. Sein Zeichen bewies seine Behauptung. Er sagte, ich werde dich besuchen. Warum sagte er ich? Wie benannte er ihn, Abraham, wenn er derjenige war, der ihm den Namen gab? In einem Symbol, nicht in der Erscheinung eines Mannes. Er zeigte genau, was stattfinden wird. Er gibt ihm seine bestätigte Autorität und das verheißene Wort, dass dieser Mann, der zu ihm sprach, Gott Elohim war. Nun finden wir in Hebräer 4, Vers 12, wie ich schon zweimal angeführt habe in den letzten paar Abenden, dass die Bibel sagt, das Wort Gottes unterscheidet die Gedanken der Herzen, die Geheimnisse der Herzen. Und wenn Jesus auf die Versammlung schauen konnte und ihre Gedanken unterschied und der Frau sagte, wie viele Männer sie hatte und Nathanael sagte, wo er war, das war der Beweis, dass er der Messias war, Gott Emmanuel, denn er war das Wort. Das ist die Weise, wie die Propheten waren. Die Propheten wurden als Götter angesehen. Ihr versteht das. Jesus sagte so, er selbst. Er sagte, wie könnt ihr mich verurteilen, wenn ihr jene, zu denen das Wort Gottes kam, Götter nennt? Und wie verurteilt ihr mich, wenn ich sage, ich bin der Sohn Gottes? Und wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, dann glaubt es nicht. Er war das bestätigte Wort Gottes für diese Zeit. Nun, wenn er mit dem Zeichen von Mose gekommen wäre, hätte es nichts gewirkt. wenn Mose mit Noachs Zeichen gekommen wäre. Das war nicht für jene Zeit vorhergesagt. Und all diese Geistlichen und Theologen und Hochschulen und Schulen und gebildete Prediger, welches fein ist, wir haben nichts dagegen. Aber das ist nicht die Botschaft der Stunde. Das war für jenen dunklen Tag. Am Abend wird es Licht sein. Er hat diese Dinge verheißen. Ich habe es durch und durch aus dem Wort heraus gelesen. Genau wie es damals war, wird es wieder sein. Ich könnte es mit jeder Schriftstelle in der Bibel verbinden und euch zeigen, dass das die Wahrheit ist. Nun, seine Behauptungen dort waren bestätigt worden, als er von Sarah sagte, was sie hinter ihm tat. Nun bemerkt, er verhieß, nächsten Monat wird sie schwanger werden, gemäß der Zeit des Lebens, sagte er. Nun bemerkt, der Weg Abrahams war ein Typ von dem königlichen Samen jetzt. Wenn ihr darauf achtet, Abraham, die Verheißung war für ihn und für seine Kinder nach ihm. Und dann seine Kinder, sie waren zuerst der natürliche Same und dann der königliche Same, welcher Christus war. Der erste Same, welcher durch Sex kam, war Isaac. Aber ohne Sex kam Jesus, der königliche Same. Nun, das Blut, seht, wir sind durch Blut errettet. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Beachtet, Jesus war kein Jude, Jesus war kein Heide, Jesus war Gott. Er konnte kein Jude oder Heide sein. Seht, das männliche Geschlecht produziert das Hämoglobin, welches die Blutzelle ist. Der Keim ist in der Blutzelle. Ich habe gehört, dass viele von euch, neulich fuhr ich so herum und hatte, acht auf eure Farmer und ihr habt Hühner. Nun, eine Henne kann ein Ei legen. Eine alte Vogelmutter kann ein Ei legen, aber wenn es nicht mit dem Männlichen zusammen gewesen ist, wird es nie Junge ausbrüten. Dennoch kann sie ein Ei legen, denn das Ei kommt durch das Weibchen. Aber das Blut, das Leben ist im Blut, deshalb also war sein Leben erschaffenes Leben, nicht der Keim von irgendeinem Mann. Und dann war das Ei nicht von Maria, denn wenn das Ei von Maria gewesen wäre, wie es die meisten Protestanten oder auch Katholiken glauben, dass es das Ei von Maria war, dann hätte ihn das menschlich gemacht. Nein, wenn die Blutzelle Gott war, dann war das Ei auch Gott, denn Maria hätte das Ei nicht hervorbringen können. Ihr wisst, ihr versteht, wovon ich spreche. Sie hätte das nicht ohne ein Gefühl tun können. Mit so einem Gefühl, wozu macht ihr Gott dann? Es wäre wieder Sex. Seht, es war beides. Ei und Blutzelle war Gott. Amen. Glaubt das, und ihr werdet Glauben haben, um vorwärts zu gehen. Wir sind nicht durch jüdisches, noch durch heidnisches Blut gerettet. Wir sind gerettet durch das Blut Gottes selbst, eine erschaffene Blutzelle. Wie ich sagte, nimm diese alten Muttervögel. Der Frühling kommt, und ich bemerkte neulich, wie sie Strohhalme nehmen und hinaufgehen und ihre Nester bauen. Nun, sie kann dort hinaufkommen und dort ein Nest bauen und ein Nest voller Eier legen, und sie kann auf ihnen sitzen und sie beschützen und den Eiern so getreu sein, bis sie so schwach würde, dass sie nicht aus dem Nest herausfliegen könnte, um sich etwas zu fressen zu holen. Aber wenn sie nicht mit dem männlichen Vogel zusammen gewesen ist, werden sie niemals ausschlüpfen. Ihr wisst das. Sie sind unfruchtbar. Sie werden im Nest liegen und verfaulen. Und in dieser Weise ist es mit manch unseren Gemeinden. Wir haben gerade ein Nest voller verfaulter Eier. Sie haben keinen Glauben Abrahams. Es ist Zeit, das Nest zu säubern und von vorne anzufangen, in Kontakt zu kommen. Nicht mit irgendeiner Organisation, mit einem theologischen Seminar, sondern kommt in Kontakt mit dem Gatten, Christus Jesus, welcher die Befruchtung dem Geist des Lebens bringt, der in euch ist. Er ist derjenige, der euch dazu bringt, es zu glauben. Räumt das Nest aus und fangt noch einmal an. Ihr klopft ihnen auf den Rücken und nehmt sie herein und macht sie zu Diakonen und 4-5 Mal verheiratet, alles Mögliche. Senden sie auf Seminare und spritzt in ihnen eine von diesen einbalsamierenden Flüssigkeiten ein und holen sie zurück. Und neulich wurde hier bei einer Schätzung nachgewiesen, dass 99% der protestantischen Prediger der ganzen Nation nicht an das buchstäbliche zweite Kommen Christi glauben. 87% leugnen die jungfräuliche Geburt. Denkt daran, wem werden unsere Kinder dort draußen gegenüberstehen? O Gott, bringe uns zurück zu dem Glauben, der einst den Heiligen übergeben wurde. Abraham, habt Acht auf seinen Weg, während er hervorkommt. Er wird genau mit der Gemeinde versinnbildlicht. Alles, was Abraham tat, hat, wir haben die Gemeinde beobachtet. Wenn wir diese Woche oder zwei hier sein würden, könnte ich es euch Schritt für Schritt erklären. Die Gemeinde ist denselben Weg gegangen. Das letzte Zeichen war Gott das verheißene Wort, das zu ihm sprach, in menschlichem Fleisch. Die letzte Verheißung, bevor die heidnische Welt zerstört wurde, welches Sodom und Gomorra war. Nun bedenkt, Abraham, zuvor, Gott war ihm erschienen in vielen Symbolen, mit Lichtern und Gestalten und Zeichen, aber niemals ist Gott zu ihm als ein menschliches Wesen gekommen und hat mit hörbarer Stimme gesprochen, wie ein menschliches Wesen aus einem menschlichen Wesen heraus. Und denkt daran, die Verheißung ist gerade jetzt im Begriff erfüllt zu werden. Sodom wird verbrannt werden. Die letzte Botschaft ist in Gange. Und dort geht die normale Gemeinde, vielmehr die denominationelle Gemeinde. Dort geht ein moderner Billy Graham, dort unten, um sie herauszuziehen. Das ist die auserwählte Gemeinde, nicht in Sodom. Herausgerufen, abgesondert, sie bekommen einen Botschafter. Beachtet, die Abraham-Gruppe bekam die Botschaft. Und jetzt, was war es? Gott, der zu ihm die ganze Zeit in Symbolen und Schattenbildern und allem gesprochen hatte, kam gerade hervor. Und jetzt offenbart er sich gerade hier im menschlichen Fleisch und unterscheidet die Gedanken, die in Sarahs Herz sind, hinter ihm. Und Abraham sagte, es ist Elohim, der Allzufriedenstellende. Merkt euch, direkt danach wurde Sodom verbrannt. Denkt daran, die Gemeinde bekommt vielleicht ihr letztes Zeichen. Seht, ihr habt gejauchzt, ihr hattet Rechtfertigung durch Luther, Heiligung durch Wesley, eine große Zeit jauchzend, frohlockend, sprechen in Zungen, Auslegung der Zungen, göttliche Heilung. Aber wo sind wir jetzt? Gott spricht gerade unter uns, durch uns hörbar, gerade wie er es dort tat. Und er hat verheißen, es zu tun. Das ist die Sache. Es ist nicht etwas, was wir erfunden haben. Die Bibel sagt es. Jesus sagte, dass er es tun würde, sich selbst wieder zu offenbaren. Bemerkt. Und direkt danach, Abraham setzte sich für Lot ein. Und er sagte, wenn er eben 10 Menschen finden könnte, würde er es verschonen. Aber er konnte selbst die nicht finden, die Botschaft dort unten. Sie verwarfen die Botschafter. Wie Billy Grahams Frühstück, als er in unserer Stadt war, in Louisville in Kentucky. Ich war bei seinem Frühstück. Er sagte, ich gehe in eine Stadt. Er hielt die Bibel hoch. Er ist ein großer Gläubiger in der Bibel. Und er sagte, ich gehe in eine Stadt und ich habe einen Feldzug. Ich habe 30.000 Bekehrte oder Entscheidungen, sagte er. Und wenn ich zurückkomme, nach 6 Monaten, kann ich keine 30 mehr finden. Und er sagte, als Paulus in eine Stadt ging und einen Bekehrten hatte, und wenn er dann nach einem Jahr zurückkam, hatte dieser Bekehrte weitere Bekehrte gemacht, Bekehrte mal Bekehrte, bis er Hunderte von Bekehrten hatte, durch diesen einen. Er sagte, was ist jetzt los? Er sagte, ihr Haufen von faulen Predigern. Er sagte, ihr sitzt mit euren Füßen auf dem Schreibtisch und geht nicht hinaus und besucht solche Menschen. Nun, wer bin ich? Eine ungebildete Person, so wie ich, dass ich diesem großen Evangelisten widerspreche? Aber ich hätte gerne ein Wort zu ihm gesprochen. Billy, welcher Prediger hat den von Paulus Bekehrten genommen? Seht, es war, weil Paulus ihn tief genug genommen hatte, so dass Christus in ihm hineinkam und er ein lebendiges Feuer wurde, weiter hinunter zu den lebendigen Gegenwart. Nicht irgendeine intellektuelle Bewegung oder eine Mitgliedschaft oder eine Aufzeichnung zu unterschreiben oder sich zu verpflichten, der Gemeinde zu gehen. Nehmt sie weiter zur Taufe des Heiligen Geistes, und dann wird er Feuer sein. Er wird Kinder hervorbringen. Wie könnt ihr es tun, wenn er steril ist? Er kann keine Kinder haben, es sei denn, er selbst hat Leben bekommen. Und das ist der einzige Weg, dass irgendetwas sich selbst reproduzieren kann. Das ist durch den Keim. Und der Keim ist der Heilige Geist, der in Christus war, er in den Gläubigen. Jetzt bemerken wir, Gottes letztes Zeichen zu Abraham war buchstäblich Gott das Wort. Denkt daran, Gott, das verheißene Wort, das ihm die ganze Zeit hindurch verheißen war, sprach zu ihm im menschlichen Fleische. Ein Mann stand dort, unterschied die Gedanken, die in Sarahs Herzen waren, und sie war hinter ihm im Zelt. Das war das letzte Zeichen. Bemerkt jetzt, er war vor ihm in vielen Symbolen erschienen und so weiter. So wie Lichter und Feuer und so weiter. Aber jetzt bemerkt, ich möchte, dass ihr es bemerkt, was mit dem alten Paar geschah. Nun, ich hoffe, dass ihr mich nicht als radikal anseht, und wenn ihr dieses nicht glaubt, lasst es einfach stehen, seht nur hin. Aber ich möchte euch eben sagen, was ich glaube, was geschah. Habt ihr jetzt bemerkt, wie Sarah dieses Baby bekommen wird? Nun, sie ist 100 Jahre alt. Jetzt mag jemand sagen, nun, damals war es anders. Die Bibel sagt, ihr Schoß war gestorben, und die Bibel sagt, dass sie beide wohlbetagt waren. Aber er geht mit Sarah und Abraham fort. geht diesen Weg genauso, wie er verheißen hatte, wie er mit ihnen Samen vorgehen würde. Und er hat es getan. Ich kann es beweisen. Gerade genau die Schritte, die Abraham nahm. Nun seht, wo er sich hier befindet. Jetzt, als dieser Gott kam und zu ihm sprach, im menschlichen Fleisch, und machte sich ihm selbst bekannt, wie wird Sarah dieses Baby bekommen? Nun, Abraham hatte mit ihr gelebt, und vielleicht war er, es heißt, sein Leib war so gut wie tot. Die Bibel sagt, dass es so war. Sein Leib, jetzt tot, Sarahs Schoß tot, aber er wankte nicht, dennoch glaubte er es. Nun seht, wenn Sarah, ich bin in einer gemischten Versammlung und vergebt mir, ihr Schwestern, und ihr würdet auf euren Doktor hören, und ich bin euer Bruder. Aber bemerkt jetzt, Sarah mit 90 Jahren ist zu alt, um Wehen zu bekommen. Dieses Herz würde es nicht aushalten, ihr wisst es. Und eine andere Sache, ihre Milchvenen waren vertrocknet. Sie hatten damals keine Gesundheits- oder Hygienefläschchen. Seht, da musste eine Amme sein. So, wie wird er es tun? Wie will sie dieses Baby bekommen? Ihr Schoß ist tot. Sie selbst ist in ihrem Körper tot. Und Abraham ist auch tot. Wisst ihr, was er getan hat? Er veränderte sie. Er kehrte sie zurück zu einem jungen Mann und einer jungen Frau. Ich kann das beweisen. Er machte sie zu einem jungen Mann und einer jungen Frau, kehrte sie wieder zurück, dass sie jung waren. Oh, welch eine wundervolle Verheißung. Ihr sagt, oh Bruder Branham, gut, wartet nur eine Minute. Haltet nur aus. Dies mag die Gesetzlichen ein wenig verletzen, aber ich möchte, dass ihr dieses jetzt für eine Minute seht. Nun, wir lehren gerade darin, wie in einer Sonntagsschullektion. Er kehrte sie wieder zurück zu einem jungen Mann und einer jungen Frau, ungefähr 20 Jahre alt. Abraham, seht jetzt, er ist alt, sein Bart hängt tief hinunter, sein Leib so gut wie tot, seine kleinen alten, schlaffen Arme, Sarah, einen kleinen Schal über ihre Schultern und eine kleine Mütze, eine kleine Großmutter an einem Stock daherhumpelnd. Ich kann die nächsten Morgen sehen, aber Abraham, nur mit einem großen Buckel in seinem Rücken, weißes herunterhängendes Haar. Und Sarah sagte, Abraham, Liebling, nun, dein Bart ist wieder schwarz geworden. Nun, Sarah, die hübschen Augen leuchten gerade, wie sie es immer taten. Deine Wangen sind errötet. Bevor die Sonne am nächsten Abend unterging, war sie wieder zurückgekommen zu einer jungen Frau und er zu einem jungen Mann. Ihr sagt Unsinn, Bruder Branham. Oh ja, es war auch so. Seht, jetzt eine wunderbare Verheißung und ein Typ für den königlichen Samen Abrahams, unverzüglich kommend. Erinnert euch, ist es eine Verheißung? Ja, wir werden verwandelt. Sie waren zurückverwandelt in einen jungen Mann und eine junge Frau. Es zeigt genau, was der Gemeinde, dem königlichen Samen, geschehen wird. Ihr sagt, ist das eine Verheißung? 1. Thessalonicher 4, 17. Die Posaune Gottes wird ertönen und wir werden verwandelt werden in einem Augenblick. In einem Augenzwinkern werden wir zusammen aufgenommen werden. Warum? Ihr Leib, ihre Leiber mussten verwandelt werden, um den Sohn zu empfangen. Und unsere sterblichen, niedrigen Leiber werden verwandelt werden müssen, um den Sohn zu empfangen. Denn wir werden hinaufgenommen werden. Wir werden einen anderen Leib als diesen haben müssen, denn wir werden hinaufgenommen werden in die Luft, um ihnen zu begegnen. Amen. Gerade genau mit der Schrift, seht ihr, sie waren verwandelt. Wenn wir jedem Herrn in der Luft begegnen, können wir ihm nicht in dieser Art von einem Körper begegnen, weil wir erdgebunden sind. Aber wir werden einen bekommen, Halleluja, der hinauf in die Entrückung gehen wird. Und das Schönste davon ist, das steht so nahe bevor. Wir sehen alle Zeichen am richtigen Platz. Es wird jetzt nicht mehr lange dauern. An einem dieser Morgen wird es eine Verwandlung geben. Seht, aber denkt daran, es wird nur alleine zu dem königlichen Samen kommen. Das Kommen Jesu wird so geheim sein, die übrigen Menschen werden nichts davon wissen. Wisst ihr, es werden wahrscheinlich nicht so viele sein, wie es war zur Zeit Noachs, worin 8 Seelen gerettet wurden durch das Wasser. So soll es sein beim Kommen des Menschen. Eng ist die Pforte und schmal ist der Weg und nur wenige werden es sein, die es finden. Ihr sagt, es werden Millionen dort oben sein. Durch alle Zeitalter hindurch erlöst, sicher, aber in dieser Stellung der Entrückung, wo wir jetzt stehen, was wird an einem dieser Tage stattfinden? Sie werden sagen, nun wisst ihr, hier sind wir drüben in der Trübsalperiode. Ich dachte, dass die Gemeinde vor der Trübsalperiode entrückt werden sollte. Das ist die Wahrheit, nicht die Gemeinde, die Braut. Die Gemeinde geht durch die Trübsalperiode, aber nicht die Braut. Nein, Herr, sie ist erlöst, sie hat nichts, wodurch sie gereinigt wird. Sie ist bereits rein. Der Heilige Geist ist in sie hineingekommen und hat sie gereinigt und allen Schmutz und die Besudelung von der Welt hinweggenommen. Und sie glaubt dieses Wort und wird ein Teil davon. Das stimmt. Ohne den Heiligen Geist tut sie nichts. Es ist die Braut, die aus der Gemeinde herauskommt. Und da wird sie, die der Überrest von den Samen der Frau genannt wird, zurückgelassen, um durch die Trübsalsperiode zu gehen. Wisst ihr, einmal nach all diesen Schriftstellen, Jesaja, Malachi 3, Jesaja 40, welche von dem Kommen Johannes des Täufers weissagen, Johannes kam ganz genau in Übereinstimmung mit jenen Schriften. Und selbst die Jünger kamen zu Jesus und sagten, warum sagt die Schrift, dass Elia zuerst kommen muss? Er sagte, er ist bereits gekommen und ihr wusstet es nicht. Er war gekommen und sie taten ihm genau das, was getan werden sollte, und ihr wusstet es nicht. Nun, das könnte an diesem Tag sein, ihr könntet sagen, was ist mit der Entrückung? Es ist schon passiert und ihr habt es nicht gewusst. Es werden zwei im Bett sein. Einer wird genommen, einer zurückgelassen. Wisst ihr, ungefähr einige hundert Menschen verschwinden sowieso jeden Tag auf Erden. Sie können die Zahl nicht feststellen. Und denkt jetzt nur, wie traurig, dass Menschen gerade weitermachen, werden mit Predigen und glauben, dass sie gerettet werden. Und Noah ging in die Arche hinein und die Tür schloss sich hinter ihm durch die Hand Gottes. Die Sonne ging auf und ging unter 7 Tage, bevor irgendetwas geschah. Und die Menschen machten einfach weiter mit Predigen, machten weiter Spaß und alles andere und nicht wissend, dass die einzige Gnade, die sie jemals hatten, von ihnen ausgeschlossen wurde. Bedenkt, Prediger werden immer noch Prediger ausbilden und sie aussenden. Und Dinge wie diese werden weitergehen, die Gemeinde wird sich eben weiter bewegen und völlig ohne Gnade, ohne irgendetwas, völlig abgeschnitten. Die Entrückung ist vorbei. Lass ihn, der unrein ist, unrein sein. Die Schrift sagt das. Bereits gekommen und ihr habt es nicht gewusst.
Denkt daran heute Abend, Freunde, und habt Acht, was vor sich geht. Es gibt nichts in der Welt, was euch jetzt erquicken kann, als das Wort Gottes. Es gibt keine andere Hoffnung. Eure Nation, nirgendswo sonst. Wir sind wurmstichig, durch und durch. Ihr wisst das. Der Kommunismus hat die Sache wurmstichig gemacht. Es musste auf diese Weise sein. Ihr werdet es nicht stoppen. Die Bibel sagt, dass es auf diese Weise sein wird. So werdet ihr es eben nicht stoppen. Das ist alles. Macht euch fertig für die Entrückung. Das ist das Einzige, was zu tun ist. Thessalonicher. 1. Thessalonicher 4,17 sagt, dass wir verwandelt werden, wie Abraham es wurde, und hinaufgenommen werden in einen anderen Leib. Nun, Abraham, ihre alten Leiber mussten verwandelt werden. So werden unsere verwandelt werden müssen, um die Verheißung zu erfüllen. Wir werden verwandelt sein müssen. Jetzt sagt ihr, diese alten Leiber? Ich sprach hier vor einiger Zeit zu einem Kiwanis, und ein Doktor kam nachher heraus und er sagte, Herr Branham, ich schätze den Vortrag, aber sagte, weißt du, ich kann nicht irgendetwas glauben, es sei denn, es ist wissenschaftlich bewiesen, betreffs der jungfräulichen Geburt und solchen Dingen und darüber, dass Gott sei. Ich sagte, nun, du wirst ihm niemals glauben, denn du kannst Gott nicht wissenschaftlich beweisen. Du musst ihn durch Glauben vertrauen, durch Glauben. Er sagte, nun, ich glaube nichts, was nicht wissenschaftlich ist. Ich sagte, bist du ein verheirateter Mann? Er sagte, ja, Herr. Ich sagte, liebst du deine Frau? Er sagte, sicher tue ich das. Ich sagte, beweise mir wissenschaftlich, was dann Liebe ist. Ich möchte welche kaufen, wenn du mir sagst, welche Drogerie sie verkauft. Ich benötige sie wirklich. Ich sagte, ich seht nur eine einfache Sache. Ich sagte, ich möchte dir eine Frage stellen. Nun hier, sind wir aus dem Staub der Erde gemacht? Er sagte, ja, Herr. Ich sagte, wir nehmen diesen Staub auf, indem wir die Nahrung essen, die von der Erde kommt. Und es ist pflanzliches Leben und so weiter. Ihr seht, ihr könnt nur durch tote Substanz leben. Seht, wenn ihr lebt, dann muss etwas sterben, damit ihr leben könnt. Physisch. Wenn ihr Kartoffeln esst, starben sie. Wenn ihr Rindfleisch esst, dann starb die Kuh. Wenn ihr Schweinefleisch esst, dann starb das Schwein. Wenn ihr Gemüse esst, dann starb es. Es ist eine Form des Lebens und ihr lebt im Natürlichen von der Substanz von etwas Gestorbenem, also tote Substanz. Nun leuchtet es nicht ein, Freunde, dass ihr nur ewig leben könnt durch die Substanz von etwas, das für euch starb? Christus starb, ja, stand wieder auf, um seine Gottheit zu beweisen.
Bemerkt jetzt, ich sagte Doktor, wenn ich da Nahrung esse, jedes Mal, wenn ich Nahrung esse, geht es in meinen Körper und es bildet Blutzellen. Er sagte, das stimmt. Dann jedes Mal, wenn ich esse, erneuere ich mein Leben. Er sagte, das stimmt genau, neue Blutzellen. Ich sagte, ich möchte dich dann etwas fragen. Als ich 16 Jahre alt war, aß ich Getreide und Bohnen und Kartoffeln und Fleisch, genauso wie ich es jetzt tue. Und jedes Mal, wenn ich aß, wurde ich größer und stärker. Und dann, als ich ungefähr 22 Jahre alt wurde, jedes menschliche Wesen wird dann, ungeachtet dessen, wie viel er isst, wie gut er isst, und ihr werdet älter und schwächer. Nun, wenn ich Wasser aus dieser Tasse gieße und diese hinein und gieße sie halb voll, und dann gieße ich sie einfach weiter, nachdem sie halb voll ist, anstelle, dass sie voller wird, wird sie leerer. Beweist mir wissenschaftlich, wie das vor sich geht. Seht ihr? Wie ist es, dass ich dieselbe Nahrung esse, mein Leben lang jeden Tag erneuere, gemäß der, es wird bewiesen, wissenschaftlich bewiesen, dass ich mein Leben erneuere, wenn ich neue Blutzellen einnehme. Dasselbe Blut nahm ich, als ich 16 Jahre alt war. Aber warum ist es, nachdem ich ungefähr 20 und etwas geworden bin, dann nicht mehr? Wie viel ich esse, ich nehme ab, werde älter und älter und älter, und es geht geradewegs beständig abwärts. Statt mich aufzufühlen, wie es damals war, bringt es mich jetzt runter. Es ist so festgesetzt. Das ist es. Aber Gott machte ein Bild. Und er nahm dich, als du ungefähr 20 und etwas Jahre alt warst, wenn nichts Störendes dazwischen kam, wie bei dem kleinen, verkrüppelten Jungen, der hier sitzt. Es ist eben wie ein Getreidehalm, der hochkommt und etwas liegt darüber und bewirkt, dass er krumm hochwächst. Wenn ihr dieses krumme Ding bewegen könnt, welches dieses verursachte, dann wird der Halm sich aufrichten. Es muss das tun. Das ist alles. Bemerkt, wenn sich nichts damit einmischt, da habt ihr es, eine feine junge Dame, ein feiner junger Mann, du und dein Mann, ihr steht zusammen, moderne Adam und Eva vom Anfang. Gott sagte, dort sind sie, nun tot, du bist hinter ihnen her. Du kannst beginnen, sie zu nehmen, aber du kannst sie noch nicht ganz nehmen, bis ich rufe. Nun, was ist es? Es ist das negative Bild. Oh mein, seht ihr, das ist genau, was er mit Sarah und Abraham gemacht hat. Er wischte das betagte Alter weg. Betagtes Alter ist ein Anzeichen von Tod. Und es wird kein Anzeichen des Todes im Himmel geben. Seht, jede Erinnerung vom Tod wird hinweggenommen sein. Und dort wird es kein betagtes Alter geben. Wir werden alle jung sein. Es ist eben ein Bild, das Gott in eurer Jugend zeichnete. Und jetzt nahm Gott Abraham und Sarah und versetzte sie wieder gerade zurück in das gute junge Alter. So, da sind wir. Und einen anderen Beweis möchte ich euch jetzt zeigen. Ich weiß, ich fühle, das geht nicht allzu gut auf euch über. Ich muss einfach, ihr glaubt das nicht. Nun, lasst mich euch fragen, lasst mich euch etwas zeigen, lasst mich euch zeigen, dass sie es taten. Habt ihr jetzt Acht? Seht, wo sie auf der Landkarte waren, als Gott ihnen erschien, dort oben bei Sodom. Direkt danach machten sie eine fast 300-Meilen-Reise hinunter nach Gera. Das ist eine ziemliche Reise für einen alten Mann und eine Frau. Hier ist dieser alte Mann jetzt mit seinem tief herunterhängenden Backenbart auf einem Stock. Hier ist die kleine Großmama, wisst ihr, die kleinen Hut tragend, schlürfte sie hinter ihr daher. Sie machte kleine 10 bis 12 Zentimeter große Schritte, während sie geht. Und dann, die Schwierigkeit davon war, als sie hinunter nach Gera kamen, dass da Abimelech war, ein König, der eifrig eine Liebste suchte. Und die ganzen feinen Frauen, die dort drunten hatte, die Philistermädchen, als er Sarah sah, verliebte er sich in sie, wollte sie zur Frau nehmen. Stimmt das? Haha! Oh, Bruder, die Bibel ist einfach wie ein Liebesbrief. Ihr müsst zwischen den Zeilen lesen, sehen, was es bedeutet. Gott sagte, er verbirgt es von den Augen der Klugen und Weisen und offenbart es den Babys, solchen, die lernen wollen. Wenn ich draußen in meiner Mission bin, schreibt meine Frau mir einen Brief. Und ich liebe sie und sie liebt mich. Und sie sagt, lieber Bill, heute Abend habe ich die Kinder gerade zu Bett gebracht. Ich habe heute gearbeitet, ich sehe, was sie schreibt. Aber seht, ich liebe sie so sehr, ich kann gerade zwischen den Zeilen lesen. Ich weiß, wovon sie spricht. Sie braucht mir das nicht zu sagen, ich weiß es, weil ich zwischen den Zeilen lesen kann. Auf diese Weise ist es mit Gott, wenn ihr nicht versucht, von dem Standpunkt irgendeiner Zeitung, einem theologischen Standpunkt zu studieren, sondern verliebt euch in ihn, kommt herunter und bekommt ihn wirklich in euer Herz. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in ihr Herz durch den Heiligen Geist. Dann geht und lest die Bibel und ihr werdet sehen, wie es gerade herauskommt zwischen den Zeilen. Seht ihr, was er sagt? Er sagte das niemals gerade heraus in dem Wort. Jesus dankte dem Vater, weil er solche Dinge vor den Weisen und Klugen verborgen hat. Nun, niemand anders konnte den Brief meiner Frau so lesen, weil ich sie in dieser Weise liebe. Seht, und auf diese Weise schreibt sie mir. In dieser Weise schreibt Gott euch. Es ist zwischen den Zeilen. Ihr lest es. Hier ist sie jetzt, Sarah. Sicher, sie ging dort hinunter. Könnt ihr euch die kleine Großmama vorstellen, wisst ihr? Und die ganz hübschen Mädchen dort unten, in dem Land der Philister, in dem Land Gera. Und hier ist Abimelech. Er ist ein gut aussehender junger König und er möchte für sich einen Schatz haben. Und so sieht er sich überall um. Sie sind hübsch und alles. Aber er sieht Großmama kommen, wisst ihr, zitternd, nervös, daherkommend. Er sagt, das ist diejenige, auf die ich gewartet habe. Das ist sie. Er sagt, oh, und Abraham sagte, ich bitte dich inständig, Sarah, dass du mir diese Güte erzeigst. Du bist hübsch anzusehen, weißt du? Er sagte, wenn du herunterkommst, sage, ich bin dein Bruder, und ich werde sagen, dass du meine Schwester bist. Denn wenn du das nicht tust, werden sie mich töten und dich nehmen. Seht, ihr könntet damals nicht zwei Ehefrauen zur gleichen Zeit haben. Sie konnten vielmehr nicht zwei Ehemänner zur gleichen Zeit haben. An einen dieser Tage werde ich darüber predigen, denn ihr redet darüber, wie der Schlangensame etwas aufrüttelt, wartet, bis dieser herauskommt. Ihr wollt wissen, nun gut, denkt daran, dann finden wir, dass Abimelech, als er diese kleine alte Großmama, wie sie kommen sah, sich in sie verliebte und sie nahm, dass sie seine Frau würde. Denkt darüber nach, seht, wohin es sie zurücknahm. Sicher, er musste es tun. Diese Bibel, ein Liebesbrief, ist etwas, was Gott uns schreibt. Er hat es verborgen vor den Augen der Weisen und Klugen, und er wird es Babys und solchen, die lernen wollen, offenbaren. Er verbarg sein Kommen. Er verbarg Jesus vor den Pharisäern, jenen Schriftgelehrten. Wir haben nichts ihnen gleich heute, ganz gleich, wie studiert sie waren. Sie erkannten ihn nicht. Er war verborgen. Die Bibel sagt, dass er es war. Und wisst ihr, die Bibel sagt, den Geistlichen dieser Zeit würde es in derselben Weise verborgen sein. Starrsinnig, hochmütig, das Vergnügen mehr liebend als Gott, treulos, Verleumder, unkeusch, Verächter dessen, was richtig ist. Sie haben einen, nun sagt ihr, das ist Kommunismus. Nein, nein, sie haben eine Form der Gottseligkeit, aber verleugnen seine Kraft. Von solchen wende dich hinweg. Seht, das ist richtig. Diese sind solche, die von Haus zu Haus gehen und dumme Frauen verleiten, die beladen sind mit mancherlei Lüsten und so weiter. Bemerkt, jetzt finden wir Abraham dort unten. Und Abimelech kommt herüber und sagte, das ist diejenige, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe. So ließ er sein Mädchen kommen und sie dort herausholen und oh, vielleicht versorgten sie ganz und gar und ließen sie wie irgendeine Art Königin aussehen. Und in jener Nacht, ich möchte, dass ihr hier Gottes Gnade beachtet, die er für seinen Propheten hatte. Dies mag gerade ein wenig erdrücken, aber es ist die Wahrheit. Ganz gleich, wie es aussieht, seht ihr auf dies, was die Bibel sagt. Jetzt kann ich Abimelech sehen. Er denkt, morgen werde ich dieses schöne Hebräermädchen heiraten. Und sie ist jetzt dort drüben in den Gemächern, und meine Brautjungfern parfümieren sie und machen ihr Haar hübsch und richten alles dorther. Könntet ihr euch jetzt eine 90 Jahre alte Frau vorstellen, dass sie auf diese Weise zurechtgemacht würde, um einen jungen König zu heiraten? So sehen wir, dass sie dieses schöne Hebräermädchen zurechtgemacht haben. Und er nimmt sein Bad und legt sich nieder und streckt seine Füße aus, nachdem er seine Gebete gesagt hatte. Und er legte sich nieder und sagte, oh mein, nun könntet ihr euch vorstellen, dass Abraham solch einen Trick ausführen würde, ein Mann, der eine Sache wie diese über seine Frau sagen würde, sprecht über einen Feigling. Abraham tat das, und dort draußen sitzt er jetzt, nachdem er solch eine Sache getan hatte. Bemerkt, und in dieser Nacht erschien der Herr Abimelech im Traum und sagte, du bist so gut wie ein toter Mann. Und er sagte, du hast die Frau eines anderen Mannes genommen. Und er sagte, Herr, du kennst die Rechtschaffenheit meines Herzens. Und er sagte, sie sagte mir, er wäre ihr Bruder. Und er sagte mir, das wäre seine Schwester. Und er sagte, ich kenne die Rechtschaffenheit deines Herzens. Aus diesem Grund habe ich dich bewahrt, gegen mich zu sündigen, sie. Aber dieser, ihr Ehemann, ist mein Prophet. Seht auf diese Gnade gegenüber seinen Propheten, obwohl er im Unrecht war, seht ihr? Er sagte, er ist mein Prophet, ich werde deine Gebete nicht erhören. Geh du und gib ihm seine Frau zurück und lass ihn für dich beten. Wenn du es nicht tust, ist deine ganze Nation dahin. Jeder Mutterschoß war verschlossen. Denk darüber nach. Das ist genau das, was er sagte. Und Abimelech war ein guter Mann und fürchtete Gott. Oh ja, Herr, aber seht ihr, was die Gnade Gottes bewirkt? Dort sitzt ein Prophet draußen, der seine Frau übergeben hatte, dass sie von einem anderen Mann geheiratet würde. Er hielt sogar Ausschau nach der Verheißung für ein Kind und nach solchen Sachen, und die Gnade Gottes verbleibt mit diesem Wort ungeachtet dessen, was es ist. Das ist richtig. Ihr Ehemann ist mein Prophet und ich werde deine Gebete nicht erhören. Ganz gleich, wie gerecht und wie gut und wie klug du bist, es sei denn, er betet für dich, sonst bist du ein toter Mann. So nahm er Sarah und gab sie wieder zurück. Oh mein, da kam Isaac auf die Bildfläche. Während wir jetzt schließen, möchte ich euch schnell etwas bringen. Isaac kam auf die Bildfläche und dann war die Verheißung erfüllt. Nun, nachdem Isaac gekommen war und der kleine Junge ungefähr 12 Jahre alt geworden war, und so machte Gott einen doppelten Test mit Abraham. Nachdem er ihn jetzt schon 25 Jahre getestet hatte, machte er dann den doppelten Test. Jetzt sagte er Abraham, ich möchte, dass du jetzt deinen Sohn, den einzigen Sohn, nimmst und ihn auf den Berg bringst, den ich dir hier in dieser Vision zeigen würde. Und ich möchte, dass du ihn dort hinaufbringst und ihn als ein Opfer darbringst. Und er sagte, dass er es niemals ablehnte zu tun. Er stand eben am nächsten Morgen, nachdem der Herr zu ihm gesprochen hatte, auf, sattelte den kleinen Esel und nahm etwas Holz und Zeug, spaltete es und machte sich auf mit den Eseln. Er reiste 3 Tage und kam zu dem Ort, den er weit entfernt gesehen hatte, nachdem er 3 Tage gereist war. Nun, hier ist es, wo Abraham war, und eine 3-Tages-Reise. Und damals hatten die Menschen keine Benzinfüße, so wie wir es heute haben. Und jeder normale Mann kann 25 Meilen am Tag gehen, seht ihr? Wohin gelangte er draußen in dieser Wildnis? Und er sagte, wartet jetzt hier. Ich liebe dieses von Abraham. Er sagte zu den Dienern, wartet hier mit den Eseln und ich und mein Sohn werden dort drüben hingehen und anbeten und wir werden wieder zurückkehren. Wie wird er es tun, wenn er dort hinaufging, um ihn zu töten? Gott sagte ihm, gehe dort hinauf und nimm sein Leben. Aber was hat die Bibel in Römer 4 gesagt? Abraham wusste, dass er ihn empfangen hatte als einen aus den Toten und war völlig überzeugt, dass Gott imstande war, ihn von den Toten aufzuwecken, von woher ihn auch in Gleichnis empfing. Seht ihr? Er sagte, wartet hier, wie es getan werden kann, kann ich euch nicht sagen. Könnt ihr euch an die Schwester erinnern, mit dem Baby in den Armen und die Mutter saß im Rollstuhl, ein kleiner Junge dort und die drüben ein Papa? Ich weiß nicht, wie er es tun wird, aber er wird es tun, weil er es verheißen hat, dass er es tun würde, auf der Grundlage, dass ihr es glauben würdet. Er tut es für andere. Seht, dieser Junge und ich, der Knabe und ich werden zurückgehen. Seht, wartet ihr hier und wir werden gehen und anbeten. Und er legte das Holz auf den kleinen Isaak, ein Typus auf Christus, wie er sein Kreuz trug. Sie kamen zur Spitze des Berges und der kleine Isaak wurde misstrauisch und er sagte, Vater, er sagte, hier bin ich, mein Sohn. Er sagte, wie, hier ist der Altar, hier ist das Feuer, hier ist das Holz, aber wo ist das Lamm für ein Opfer? Hört auf diese Worte, die jetzt über Abrahams Lippen kommen. Mein Sohn, Gott wird für sich selbst ein Lamm für das Opfer bereiten. Das bedeutet Gottes vorhergesehenes Lamm, Jehova Jireh, das von Gott ersehene Lamm. Und als er seine Hände band und ihn auf den Altar legte, stellt euch vor, was das jetzt für eine Zeit war. Nachdem er 25 Jahre lang auf ihn gewartet hatte, brachte ihn Gott dazu, ließ ihn das einzige Ding zerstören, von dem er die ganze Jahre hindurch Zeugnis abgelegt hatte. Er war eine Schande unter den Menschen, sie lachten über ihn. Und hier sagt Gott, zerstöre gerade dasjenige, das dir die ganze Hoffnung gibt, die du hast, damit mein Wort in dir zur Erfüllung kommt. Ich gebe dir den Jungen, er ist 12 Jahre alt, sie haben ihn alle erkannt. Es machte dich immer noch zu einem Vater der Nationen, aber gehe und töte den Jungen. Könntet ihr euch das vorstellen? Gott zeigt uns eben ganz gleich, was irgendjemand sagt oder irgendetwas im Gegensatz zu dem Wort steht, weigere dich, darauf zu sehen. Der wirkliche Same Abrahams glaubt das, zerstöre diesen Sohn. Und Abraham legte ihn dort auf. Könnt ihr euch vorstellen, wie er sein kleines, lockiges Haar nimmt und es aus seinem Gesicht schiebt und seine kleinen, braunen Augen so hinaufblicken und seine kleinen Lippen zittern. Er sieht, wie das Messer mit den großen Klinge herauskommt aus seines Vaters. Denkt an einen Vater. Er legte seinen kleinen Kopf zurück und zog seine Kehle zurück, so dass er ihm mit einem Messer durch der die Kehle stechen konnte. Oh, im Gehorsam zu Gott. ganz gleich, wie es aussah. Er sagte, ich empfing ihn als einen von den Toten. Gott ist imstande, ihn aufzuerwecken. Er zog das Messer zurück und begann. Und der Heilige Geist packte seine Hand und sagte, Abraham, Abraham. Er sagte, hier bin ich. Er sagte, halte deine Hand zurück. Er sagte, ich weiß, dass du mich liebst und mir jetzt vertraust. Ich sehe, dass du noch nicht einmal, du würdest mir deinen einzigen Sohn geben. Und gerade zu der Zeit war hinter ihm ein Widder in der Wildnis, der an seinen Hörnern festhakte. Ich möchte euch etwas fragen, Bruder und Schwester. Woher kam dieser Widder? Seht, ihr seid dort weit draußen. Eine Dreitagesreise weit entfernt von der Zivilisation, in der Wildnis, wo es Löwen gibt, Schakale und alle möglichen Arten von wilden Hunden und Raubtieren und solchen Dingen dort weit draußen, die den Widder direkt töten würden. Und seht, er ist ganz oben auf der Bergspitze, wo es kein Wasser gibt. Und er hatte dort herum seine Steine aufgehoben, um seinen Altar zu bauen. Und der Widder war nicht da. Aber als Gott einen benötigte, da war er da. Und es war keine Vision. Er stach ein und das Blut lief aus ihm heraus. Und er starb. Gott sprach ihnen in der Minute in Existenz. Und Abraham nahm ihn in der nächsten Minute aus der Existenz heraus. Seht, Jehova Jireh, der Herr wird sich für dich selbst ein Lamm ersehen. Es war unmöglich, dass der Widder dort war. Wie jeder weiß, betreffs Schafe in solch einem Dschungel, in solch einer Wildnis, wo diese Widder von den wilden Tieren und grausamen Dingen dort draußen direkt getötet worden wäre. Er könnte dort draußen nicht existieren. Und hier oben auf der Spitze des Berges, wo es kein Wasser gibt, kein Gras oder sonst etwas. Und einige Minuten zuvor war er noch nicht dort. Und genau in dem Augenblick, wo Gott diesen Widder benötigte, da war er dort. Er sprach ihn in Existenz, gerade wie er ihm dort unten erschienen war. Elohim. Er brauchte einen Körper. Er brauchte einen Körper, in dem er zur Erde herabkommen könnte. So brachte er einfach kosmisches Licht und Petroleum und so weiter zusammen und stieg da hinein. Seht, er ist Gott. Das ist die Art, wie er es mit euch tun wird, nachdem ihr nicht mehr als ein Teelöffel voll Asche in dem Staub seid. Er wird immer noch sprechen und ihr werdet dort sein. Er wird euren Namen rufen und ihr werdet antworten. Den Samen Abrahams, der diese Verheißung erfüllt. Bemerkt, es war ein Widder. Nun, wenn ihr noch ein wenig länger Zeit habt, würde ich dieses gerne erklären. Ihr wisst, gestern Abend ließ ich es stehen. Ich habe es selbst niemals meiner Gemeinde erklärt. Denkt daran, als er dieses Opfer bestätigte, ihm diesen Bund bestätigte, er nahm eine weibliche Ziege, nahm eine junge Kuh, ein weibliches Kalb und zerteilte sie in zwei und nahm einen Widder. Nun, merkt euch, wenn der königliche Same seines Glaubens, merkt euch, es war keine sie, es war ein er. Es war ein er, die Verheißung ist erfüllt. Merkt euch, ein Widder, er, um dem Wort zu begegnen. Er ist das Wort, dieser Widder, nicht eine sie. Sie wurden zuerst dargebracht. Denkt daran, 1. Mose 15, die Weiblichen, sie waren die Ersten. Dann nahm er einen Widder. Widder war das Letzte. Er, der Widder, das versehene Wort, nicht die weibliche Ziege, die Organisation, die Gemeinde. Seht ihr? Nicht die sie, die Gemeinde, sondern er, der Widder. Amen. Das ist der Grund, weshalb er im April geboren wurde und nicht im Dezember, wie die römische Kirche es gesetzt hat, der Geburtstag des Sonnengottes, und es mit seinem zusammengelegt hat, dort am 25. Dezember, als ihre Zirkel weitergingen, wenn ihr die Kirchengeschichte studiert habt und ihr versteht, dass sie es da eingesetzt haben, machten es, es war der Geburtstag des Sonnengottes, das Sonnensystem, wenn es fast stillsteht. Es ist keine Bewegung darin, für 5 Tage, vom 20. bis zum 25. Dezember. Sie setzten den Geburtstag des Sohnes Gottes gleich mit dem des Sonnengottes. Sie schlossen das Christentum im Heidentum mit ein, setzten es auf den Dezember fest. Er hätte nicht am 25. Dezember geboren werden können, denn es sind schneebedeckte Berge dort oben in Judäa. Er wurde geboren, wie alle Lämmer geboren werden. Er wurde im Frühling geboren. Und er musste unter dem Widder geboren werden, denn er war ein Widder. Und der Widder war April, genauso. Er wurde geboren unter diesem Widder. Das ist es, was es war. Er war Gottes Widder. Das war er dort oben, der Isaaks Platz einnahm. Amen. Könnt ihr es nicht sehen? Dort ist es. Es zeigt hier unmissverständlich, der königliche Brautsame wird nicht gerufen werden durch sie, Gemeinde, durch das Opfer der denominationellen Sie-Ziege, nein, sondern durch ihn, das manifestierte Wort und den Widder, denn er ist das Wort und der Widder. nicht benannt durch ihren Namen, sagte er, sondern benannt durch seinen Namen. Er würde ein Volk aus den Heiden nehmen, nicht für ihren Namen, sondern für seinen Namen. Sie würden seinen Namen tragen. Oh mein, warum fürchtet ihr euch denn darüber? Ein Heide würde seinen Namen tragen, der Widder, nicht ihren Namen, die Gemeinde, nicht sie, sondern er. Halleluja! Der königliche Same würde es sehen. Könnt ihr nicht sehen, wie Malachi 4 vor sich geht? Das Wort Gottes zu dem originalen Glauben zurückzuerstatten? Sicher könnt ihr Menschen das sehen. Wir brauchen es nicht noch klarer zu machen. Lasst diese Denomination gehen. Menschen, kommt zurück zu diesem Wort. Und die Stimme des letzten Tages und das Zeichen des letzten Tages soll die Menschen zurückschwenken zu dem originalen Glauben. Malachi 4 sagte es so. Zurück zu dem Wort. Und er war das Wort, nicht sie. Er, Amen, der Name des Herrn Jesus. Das bestätigte Wort durch diese Verheißung. Das Wort, das verheißen war. Johannes 14,12, die Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun. Malachi 4 sagt dort dieselbe Sache. Ebenfalls sagt uns Lukas 17, in den letzten Tagen wird die Kundgebung der Welt jetzt exakt in den Zustand gesetzt werden, wie es in den Tagen Sodoms war. Und Gott würde herabkommen, geoffenbart im menschlichen Fleisch, und er würde die Geheimnisse der Herzen kennen. Jesus sagte die Sache, es würde stattfinden in den Tagen, wenn der Menschensohn sich offenbart. Am Ende der Welt. Seht, es ist nicht die Gemeinde, schließe dich an diese an, schließe dich an jene an. Es ist, komm zu ihm. Das ist es, was Abraham Same dort tat. Er brachte das Opfer da. Anstatt des buchstäblichen Samens, was es mit seinem geistlichen Samen, Amen, seinem königlichen Samen, der Königin Same, Amen. Und wenn ihr es jetzt sehen könntet, merkt euch, was es ist. Es ist, dass Fleisch und Geist sich vereinigen, eins werden. Seht in Matthäus, dem dritten Kapitel. Hier war Fleisch, der jungfräuliche, geborene Sohn Gottes. Er kam herunter aus der Stadt, ging hinaus zu Johannes dem Täufer. Und dort war er. Er stand im Wasser. Und die Bibel sagt, das Wort des Herrn kommt immer zu den Propheten. Ist das richtig? Und Johannes war ein Prophet. Sie hatten in Hunderten von Jahren keinen Propheten mehr. Aber hier war er. Ein Prophet stand dort und er prophezeite, dass Jesus kommen würde. Er war draußen in der Wildnis gewesen und er hatte ein Zeichen gesehen. Gott sagte ihm, das Zeichen würde ihm folgen, diesem Messias, wenn er kommt. Er sagte, er steht jetzt irgendwo unter euch. Es ist einer unter euch, dem ich nicht wert bin, die Schuhe zu lösen. Er wird an einem dieser Tage geoffenbart sein. Und wenn er sein wird, dann werde ich abnehmen. Er wird zunehmen. Und es geschah, dass er hinblickte und das Zeichen sah. Er sagte, hier kommt er jetzt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Der alte Baptistenprediger Dr. Davis, der mich in der Gemeinschaft der Baptistengemeinde taufte, diskutierte dieses einmal mit mir. Er sagte, weißt du, was dort geschah, Billy? Und ich sagte, nein, ich weiß es nicht, Doktor. Er sagte, hier ist es, was geschah. Johannes war nie getauft worden. Johannes taufte Jesus und dann drehte sich Jesus herum und taufte Johannes. Ich sagte, ich weiß nichts darüber. So hielt ich an, darüber zu beten. Eines Nachts in einer Vision, hier ist es, was es war. Seht, er niemals, Jesus taufte Johannes niemals. Nun was? Er sagte, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden. Warum kommst du dann zu mir? Und Jesus sagte, lass es so sein, habt Acht auf jene zwei Augen, die zwei größten Männer auf Erde. Dort war Gott. Und hier war sein Prophet. Und das Wort kommt zu den Propheten. Wenn das Wort im Fleische ist, wird es zu dem Propheten gehen. Ganz gleich, wo es sich befindet. Es wird zu den Propheten gehen. Es muss so sein. Die Bibel sagt es so. Und hier kam, er war das Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und hier kommt das Wort zu den Propheten. Gerade hinaus in das Wasser, um seine Prophezeiung zu erfüllen und zu bestätigen. Amen. Hier steht er. Und hier begegnen sich diese beiden Augen. Einer der Propheten und der andere das Wort. Und er, Johannes, demütig vor ihm, er sagte, ich habe nötig, von dir getauft zu werden. Warum kommst du zu mir? Und er sagte, lass es so sein, denn es gebührt uns, obliegt uns. Seht, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Johannes war ein Prophet und kannte das Wort. Denn das Wort kommt zu ihm, er wusste, dass das Opfer war. Und gemäß dem Gesetz musste das Opfer gewaschen werden, bevor es dargebracht wurde. Ganz genau, er taufte Jesus, weil er das kommende Opfer war. Bevor er zu seinem öffentlichen Leben übergehen konnte, musste er getauft werden. Denn das Opfer muss gewaschen werden, bevor es vorgestellt wird. Amen. Er taufte ihn, und als er das tat, ging er stracks aus dem Wasser heraus, und er sah auf und sah den Geist Gottes gleich einer Taube, und eine Stimme kam hervor und sagte, »Dies ist mein geliebter Sohn, in welchem ich wohlgefallen habe, zu wohnen. Gott und Mensch werden eins.« Adam und Eva waren eins am Anfang, und als sie sich trennten, fiel sie das Wort des Wegen. Sie verpasste das Wort, sie fiel. So ist jedes Gemeindesalter auf diese Weise gefallen, wegen der Missachtung des Wortes. Sie erlauben es dem Ausleger, dem Satan, der es Eva auslegte. Oh, sicherlich, das könnte nicht richtig sein. Oh, sicherlich dies, sicherlich jenes, alles kann nicht sein. Das kann nicht sein, oh ja, ich weiß, sicherlich. Aber wenn Gott so sagte, das machte es so. Da gibt es kein sicherlich dazu. Ihr müsst nun von Neuem geboren werden. Ihr müsst den Heiligen Geist empfangen. Entweder das oder umkommen. Habt Acht. Und hier kommt er herein. Jesus und Gott werden eins. Sie vereinigten sich, wie in Eden, wo Adam und Eva derselbe Geist am Anfang waren und ihre Namen wurden Adam genannt. Seht ihr? Er war beides, Adam und Eva zusammen. Und als getrennt wurde, um zum Test zu gelangen, was geschah? Eva fiel durch das Wort. Adam ging hinaus, ihr nach, um sie zu erlösen, aber er konnte es nicht tun. Er war nicht würdig, um sie zu erlösen. Dann kam der zweite Adam heran, um die Gemeinde zu erlösen, welches ein Schattenbild und ein Typ war. Nun, so sicher wie Adam und Eva derselbe Geist sein müssten, so muss Christus und die Gemeinde derselbe Geist sein, derselbe Dienst. Die Dinge, die ich tue, werdet ihr auch tun. Seht ihr, was ich meine? Sie mussten sich miteinander vereinen. Fleisch und Blut und Gott mussten zusammenkommen und ein Geist sein. Und Jesus Christus und seine Gemeinde ist ein Geist. Wie kann die Gemeinde Schöpfung leugnen? Wie kann die Gemeinde die Sache, die Christus sie zu tun geheißen hat, bestreiten? Wie können wir es verleugnen und dann sagen, dass wir von Christus sind? Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, bittet, was ihr wollt, und es wird euch gegeben werden. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, und das Leben, das im Weinstock ist, geht in die Reben, um Frucht zu tragen. Fruchtträger, und jeder Ast, der keine gute Frucht hervorbringt, wird abgehauen. So haben es die Organisationen gemacht. Sie zerlegen es, bringen das Wort durcheinander und gehen so davon weg. Und einer fängt diesen Weg an und ein anderer jenen Weg. Und als erstes, wisst ihr, kommt eine kleine Gruppe von Rickys hinein und sie bringen ihre Idee hinein. Und die erste Sache, wisst ihr, dann ist es gerade ein großer Haufen von Babylon geworden. Er schneidet es einfach weg. Niemals ist eine Organisation je aufgestiegen, sondern sie fiel. Und jede einzelne fiel. Sie kam niemals wieder zurück. Er wird einen Mann von irgendwo anders nehmen und es gerade herausbringen. Gewiss. Beachtet jetzt in diesem, sie mussten eins werden. Jesus sagte dann, das Leben, das in ihm ist, wird in der Gemeinde sein. Und hier ist es genau, was er verheißen hat, dass das Leben, das in Christus war, in den letzten Tagen kundgetan wird. In den Tagen, wo die Welt in einem sodomitischen Zustand ist, gerade wie es jetzt ist. Könnt ihr es nicht sehen, Brüder und Schwester? Was bringt es Gutes ein, sich einer Gemeinde anzuschließen, wenn ihr nicht Christus in euer Leben bekommen habt? Und Christus sich selbst in eurem Leben ausweist. Seht, das ist es. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Er sagt das. Wie könntet ihr es sagen, wenn es nicht so ist? Wie könnt ihr behaupten, Christus anzugehören? Ihr sagt, Bruder Branham, wie glaubst du, dass du es jemals mit den Menschen aushalten wirst in dieser intellektuellen Zeit, wenn alles eine Denomination ist? Vor kurzem fragte ich eine Frau, bist du eine Christin? Es war in einem Krankenhaus. Sie sagte, ich gebe dir zu verstehen, dass ich jeden Abend eine Kerze brennen lasse, als ob das irgendetwas mit Christentum zu tun hätte. Ich ging, um mit einer anderen Frau zu beten, und eine andere Dame lag dort krank, sie und ihr Sohn waren da, und ich kam herein, und ich sagte, Dame, ich möchte dir, sagte ich, ich weiß, wer du bist Frau Oliver. Sie sagte, ja, Bruder Branham. Sie sagte, ich bin sehr krank gewesen, Bruder Branham. Der Doktor kann nicht finden, was mit mir verkehrt ist. Würdest du beten? Das ist der Grund, dass ich dich gerufen habe. Ich sagte, gewiss, Schwester Oliver. Ich sagte, würdest du so freundlich sein und dein Haupt neigen? Es hieß, warte eine Minute. Zieht den Vorhang. Und ich sagte, nun, in Ordnung. Ich möchte gerade beten. Du bist eine Christin? Sie sagte, wir sind Methodisten. Nun, sagte ich, das war es nicht, was ich gefragt habe. Ich fragte, ob du ein Christ bist. Sie sagte, zieh diesen Vorhang, seht, wie engstirnig, wie könnte eine Person so sein? Es ist Dunkelheit und Finsternis, denominationelle Unterschiede schneiden sie ab von der Segnung Gottes. Das existiert in allen Denominationen. Das stimmt. Bruder, geh nicht zu ihr, nimm ihn an, nimm nicht ihren Namen, nimm seinen, seht, nimm seinen Namen. Ihr sagt, Bruder Branham, wie wirst du es heute machen? Wie wirst du es schaffen? Er machte die Verheißung, dass er es tun würde, denn er sagte, fürchte dich nicht, kleine Herde, es ist deines Vaters Wohlgefallen, euch das Königreich zu geben. Wie wird er es tun? Er ist immer noch Jehova Jireh. Er ist immer noch Jehova Jireh. Gott kann für sich selbst eine Gemeinde ersehen. Er ist imstande, aus diesen Steinen Abraham Kinder zu erwecken. Er gewiss, er ist Jehova Jireh. Ihr sagt, wird es wirken? Sicher wird es das. Gott hat es verheißen. Meinst du, dass es jemals schaffen wird? Ich kann es nicht, aber er wird es. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass es zustande kommt. Ich bin gerade dafür verantwortlich, es zu predigen. Es ist seine Arbeit, es zu bestätigen. Er ist es. Wenn ich zu der Wahrheit stehe, wird er auch dazu stehen. Er hat es bewiesen und er wird es tun. Ihr sagt, es ist schrecklich dunkel. Ja, ich weiß, es ist schrecklich dunkel. Und die ganze Geistlichkeit geht in diese große, bedeutende Organisation hinein, um geschlachtet zu werden. So, was wirst du diesbezüglich tun? Es erinnert mich gerade an eine kleine Geschichte. Ich mag dieses erzählen, eben bevor wir schließen. Hier unten in Carlsbad, New Mexico, haben sie dort die Höhlen, wisst ihr? Sie sind ungefähr eine Meile tief darin hinuntergekommen. Ich habe dieses Zeug nie gerne gehabt. Sie sind immer wie ein Maulwurf in der Erde. Und es ging dort hinab und oh, es wird dort unten dunkel wie zur Mitternacht. Und dort steht dieses kleine Mädchen, wahrscheinlich so wie dieses kleine Ding dort. Und ihr Bruder stand hier drüben an einer Stelle mit einem Führer, der sie hinuntergebracht hatte. So standen sie unten an diesem dunklen Ort und es gab dort Licht. Sie hatten alle Lichter an. Und dieser Mann, nun gerade der Führer, glitt hinüber zu dem Licht und dieser kleine Junge ging mit ihm weiter und hatte Acht auf den Führer. So kam der Führer dort hinüber und nahm den Schalter und kippte den Schalter gerade um. Oh mein, sprich über Finsternis. Eine Meile tief unten in der Erde, wisst ihr, so finster, dass ihr nicht mit eurer Hand winken konntet, nichts sehen konntet. Und dieses kleine Mädchen schrie mit allem, was in ihr war. Sie sprang einfach auf und ab und schrie, schrie so laut, wie sie nur konnte. Und aus dem Geschrei heraus sagte der kleine Junge, der an einer Seite stand, »Oh, kleine Schwester, oh, kleine Schwester!« Sie sagte, »Was willst du, kleiner Bruder?« Er sagte, »Fürchte dich nicht. Hier ist ein Mann, der die Lichter anzünden kann.« »Da ist ein Mann hier, der die Lichter anzünden kann. Er ist Jehova Jireh. Seht ihr? Hier ist ein Mann, der unter uns heute Abend hier ist, der Heilige Geist. Er kann die Lichter anmachen. Er ist das Wort, ein Mann hier, der das Licht anmachen kann. Ich weiß nicht, wie er es tun wird.« Ich muss es nicht wissen, sondern er weiß es, wie die Schalter angemacht werden. Er machte die Verheißung, er machte es wieder gut. Als Abraham sein Messer über die Kehle seines Sohnes hatte, er schaltete das Licht an. Yeah, er kann das Licht heute Abend wieder anmachen. Lasst uns unsere Häupter gerade für eine Minute beugen. Gott helfe, dass er den kleinen Schalter in eurem Herzen anmachen möge. Freunde, diese Woche habt ihr den großen Heiligen Geist unter uns gesehen. Darüber gibt es keine Frage. Aber, oh, lasst dieses kleine Licht eingeschaltet heute Abend. Verpasst es nicht, mein Bruder und meine Schwester. Ich glaube, dass gerade mit diesem kleinen Kapitel hier von Abraham bewiesen ist. Es ist gerade vor und zurück verbunden worden, vom 1. Mose bis Offenbarung. Es wurde bewiesen, in welcher Stunde wir leben. Christus wieder abgelehnt in unserer Nation. Erdbeben an mehreren Orten. Sodom und Gomorra, die Gemeinde in ihrem Zustand, bildet exakt das Bildnis dieses Tieres. All diese Dinge haben stattgefunden, wie die Bibel es sagte, und ihr Menschen wisst das, seht ihr? Nun, ohne diese große Erfahrung mit Christus, wenn das Leben Christi in euch hineinkommt, nun werft einen Blick auf euch selbst in Gottes Spiegel und seht jetzt, ob ihr euch selbst heute Abend ausweisen könnt, wenn ihr in den Tagen Noach gelebt hättet, in der Zeit der Sintflut, mit welcher Seite wäret ihr identisch gewesen? Wenn ihr in den Tagen von Mose gelebt hättet, auf welcher Seite wäret ihr gewesen? Wenn ihr in den Tagen Christi gelebt hättet, als all die Gemeinden gegen ihn waren. Er musste dort draußen alleine stehen und die Dinge, die er tat. Die einzige Sache war, dass Gott mit ihm war. Das ist das Einzige. Selbst alle, seine Jünger, fast alle, gingen von ihm weg. Aber auf welcher Seite, gerade in eurem gegenwärtigen Stand jetzt, wo würdet ihr, auf welcher Seite wäret ihr jetzt? Auf welcher Seite wäret ihr gerade jetzt, wenn ihr ihn wieder seht, gerade unter uns? Jetzt ist er hier und kann das Licht anmachen in euren Herzen und gerade euer Leben mit dem Heiligen Geist erfüllen. Wie viele hier drinnen werden jetzt mit euren Häuptern und auch euren Herzen gebeugt mit mir gerade einen Moment beten? Nun, himmlischer Vater, wir wissen, dass du nicht eben daherkommst und Dinge tust, nur um zu zeigen, dass du es tun kannst. Du tust sie für einen Zweck. Und Herr, diese Woche fühlte ich mich geleitet, bis zu dieser Minute, bis genau zu der Zeit zu warten, dass sie zuerst sehen würden, dass das Wort bestätigt ist. Es ist jetzt außerhalb jeder Frage, und dieser eine Charakter, Abraham, in den alle Charaktere in der Bibel gerade hineingebunden sind, und wir sehen, wo wir gerade jetzt uns befinden. Vater, mit einem abgehackten Wort, aber es ist das Beste, was ich tun konnte. Ich bitte jetzt, dass der Heilige Geist, der jetzt hier ist, der das Geheimnis jedes Herzen kennt, zu diesem Herzen gerade jetzt sprechen möge. Tue es, Herr. Sprich zu demjenigen, welches nicht gehen würde, wenn du heute Abend kämest. Wenn die Tür heute Abend geschlossen würde, wenn sie auf dem Nachhauseweg stürben oder von einem Auto angefahren und getötet würden, und wenn sie stürben, am Morgen tot in dem Bett gefunden würden, sie wären nicht gerettet. O Gott, bitte lass keinen von ihnen auf diese Weise gehen. Wenn sie sich nur einer Gemeinde angeschlossen haben, Herr, mögen sie sich nicht schämen, herauszutreten und Gott um ein Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist zu bitten, dass sein Leben in sie hineinkommen möge. Wenn sie nicht imstande gewesen sind, dieser Dinge zu verstehen, noch verstanden es die Jünger, aber sie hielten an, bis der Heilige Geist ausgegossen wurde. Dann verstanden sie es und schrieben die Bibel. Ich bitte, Vater, jetzt, dass du zu jedem Herzen reden mögest. Und lass sie wissen, dass der Mann, der das Licht anmachen kann, gerade an ihrer Herzenstür ist, mit unseren Häuptern jetzt gebeugt. Wie viele hier drinnen werden wirklich aufrichtig sein und sagen, Bruder Branham, ich weiß, dass ich nicht recht bin mit Gott. Ich möchte, dass ihr eure Hände erhebt. Jeder halte gerade sein Haupt gebeugt, aber erhebt eure Hand. Ich bin nicht in Ordnung mit Gott. Gott segne dich. Gott segne auch dich. Ja, ich weiß, dass ich mit Gott nicht in Ordnung bin. Seht, was ich zu tun versuche? Ich versuche, Gnade vor Gott zu finden für diesen großen Heilungsgottesdienst morgen. Wenn ich nur gerade Wohlwollen bekommen kann, dann glaube ich nicht, dass dort eine Sache übrig bleiben wird, die Gott nicht heilen kann, wenn ich die Menschen gerade dazu bringen kann, zu glauben. Nun, ihr ohne die Taufe des Heiligen Geistes, und ihr wisst, das ist das Öl. Wenn ihr kein Öl in der Lampe hättet, sie gingen nicht ein. Und habt ihr je von solch einer Zeit gehört, in den Zeitungen, wo Presbyterianer, Lutheraner, seht die Zeitschrift der christlichen Geschäftsleute, Lutheraner, Presbyterianer, selbst Katholiken suchen, um die Taufe des Heiligen Geistes zu finden, zu Hunderten. Und ich frage mich, ob diese vollen Evangeliumsgeschäftsleute verstehen, dass sie es nicht bekommen werden. Die Bibel sagt, als sie kamen und sagten, gebt uns etwas von eurem Öl, die schlafende Jungfrau, sie erkannte, dass sie die ganze Zeit Öl besorgen mussten, aber sie taten es nicht. So als der Bräutigam im Begriff war zu kommen, sagten sie, gebt uns etwas von eurem Öl. Und sie sagten, wir haben gerade genug für uns selbst, geht ihr und kauft euch von denen, die es verkaufen. Und während sie gegangen waren, kam der Bräutigam und die Braut ging hinein. Und sie wurden in äußerste Finsternis geworfen, um aufzuwachen und herauszufinden, dass die Entrückung vorbei war. Und sie wurden zurückgelassen, wo es Weinen und Wehklagen sein wird. Die Trübsalperiode und Zähneknirschen. Mein Bruder, meine Schwester, heute Abend, mein Freund, wenn ihr den Heiligen Geist nicht empfangen habt, wollt ihr? Oder seid ihr nicht überzeugt genug zu wissen, dass ihr es haben solltet? Würdet ihr eure Hand erheben und sagen, bete für mich, Bruder Branham. Ich glaube, wir sind in der Gegenwart Gottes, bete für mich. Ich habe den Heiligen Geist nicht. Gott segne dich. Seht euch nur die Hände an, überall. Wollt ihr ihn denn haben? Nun, ich weiß, zu euch Methodisten und Baptisten und so weiter, es gibt eine Menge Fanatismus, der jeder Botschaft folgt. Nun zu euch Lutheranern. Ich las gerade die Geschichte von Martin Luther, eines seiner Bücher, welches über ihn schreibt, vor nicht langer Zeit. Sie sagten, es war nicht so mysteriös, dass Martin Luther gegen die katholische Kirche protestieren konnte und damit durchkommen konnte, sondern dass er seinen Kopf über all dem Fanatismus hielt, der seiner Erweckung folgte. Jede Erweckung wird begleitet von einer gemischten Volksmenge. Ihr wisst das. Aber denkt jetzt daran, das zeigt nur, dass es einen echten gibt. Wenn ihr einen unechten Dollar seht oder jemand bekommt heraus, dass er so etwas bekommen hat, merkt euch, es gibt einen echten, von dem er gemacht wurde. Wenn er es nicht ist, dann ist es das Original. Seht, so wisst ihr, dass das Original nicht sein kann. Also muss es ein Original geben. Und dieses Original ist der wirkliche Jesus Christus, der eine, der hier ist, der jedes Geheimnis in eurem Herzen gerade jetzt kennt. Und jetzt werde ich euch fragen, wenn ihr ihn gesehen habt und diese Zeugnisse gehört habt über alle möglichen Dinge, die geheilt wurden und wie die Herzen der Menschen diese Woche hindurch erkannt worden sind und er ist es, der zu euch spricht. Er ist es. Ich frage, ob ihr glauben würdet, dass, wenn ich für euch bete, es euch helfen würde? Denkt daran, der Heilige Geist würde durch Handauflegung gegeben. Petrus, nachdem Philippus nach Samarien hinuntergegangen war und all die Menschen dort unten in dem Namen Jesus Christus getauft hatte, dennoch, Petrus kam hinunter und legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie. Seht ihr? Nun, wenn ihr daran glaubt, frage ich mich, ob ihr hier heraufkommen würdet, jeder, der nicht gerettet ist oder den Heiligen Geist noch nicht empfangen habt, ob ihr herkommen würdet und einfach eine Minute hier gerade stehen würdet. Lasst mich für euch beten. Wenn ihr einfach von dem Gang kommt, ganz gleich, wo ihr seid, stellt euch einfach hier auf. Geht einfach hier herauf und lasst mich mit euch gerade einen Moment beten. Gott segne euch. Jedermann singe jetzt, beinahe bekehret, wenn du möchtest, Schwester Downey, hier, wenn du möchtest, in Ordnung. Möchte jedem gerade hier herumkommen, meine Brüder? Gott segne dich, mein Bruder. Jedermann jetzt wirklich ruhig, im Gebet. Dieses könnte der entscheidende Moment sein. Dieses könnte den Unterschied ausmachen zwischen Tod und Leben für viele, viele Menschen. Seid ihr alle diese Woche hier gewesen? Habt ihr den Heiligen Geist gesehen, was ihr diese Woche unter den Menschen getan habt?
Beinahe bekehret, um Christus zu empfangen. Oh, er ist jetzt hier, um eine Seele zu...
Wollt ihr nicht kommen? Ihr ohne Gott und ohne den Heiligen Geist. Sagt ihr, ich gehöre zur Gemeinde, Bruder Branham. Darüber spreche ich nicht. Ich meine, seid ihr erfüllt mit dem Geist Gottes? Ihr werdet niemals einen passenderen Tag als gerade jetzt finden, wo Jesus Christus unter uns ausgewiesen ist. Was wäre, wenn ihr vor dem Morgen sterben würdet und dann könntet ihr nicht mehr rufen? Wollt ihr nicht jetzt kommen, während er ruft, beinahe bekehret? Das ist in Ordnung, kommt nur weiter hinunter. Kommt, kommt heute, beinahe bekehret, wehre nicht ab. Wollt ihr nicht jetzt kommen? Ich weiß, etwas in meinem Herzen sagt mir, dass jemand zurückhält. Tu es nicht, Bruder, tu es nicht. Engel verweile nahe, Gebete steigen empor von so teuren Herzen. O Wanderer, komm, jetzt wirklich, hört zu, Freunde. Ihr glaubt, dass der Heilige Geist diese Woche hindurch bewiesen hat, dass er hier spricht? Lasst uns eure Hände sehen. Es sollten viel mehr und mehr sein. Ich empfinde das so. Seht, er ist nicht... Es ist dennoch etwas verkehrt. Kommt lieber. Bemerkt, ich kann euch nicht zwingen zu kommen, gegen euren eigenen Willen. Aber ich glaube, dieses könnte die Zeit sein, alles das, wonach du ausgeschaut hast, es könnte dazu bestimmt sein, gerade jetzt zu geschehen. Und dieses könnte, ich hoffe, dass es nicht so ist, es könnte das letzte Mal sein, wo du jemals gerufen wirst. Denk daran, er wird sich nicht immer ernsthaft bemühen. Er wird rufen, dann wird er sich von euch wenden und niemals zurückkommen. Wollt ihr nicht gerade jetzt kommen? Wollt ihr nicht hier heraufkommen und euch selbst vor Gott zeigen und sagen, ich werde kommen und stehen? Ich werde den Weg nehmen. Ich schäme mich nicht. Ich gehöre zu einer Gemeinde. Aber ich möchte, dass die ganze Welt weiß, dass ich bereit bin, Christus in mein Herz aufzunehmen, den Heiligen Geist. Ich komme jetzt, um es zu tun. Ich bin bereit, ein anständiges Leben zu beginnen, ein richtiger Christ zu sein, eine wirkliche Dame, ein wirklicher Mann. Wollt ihr nicht kommen? Wir wollen einfach warten. Kommt gerade herunter, das ist in Ordnung. Heraus aus den Emporen und Gängen, kommt hier herunter. Nehmt gerade euren Stand ein, Freund, vielleicht sehe ich dich niemals wieder auf dieser Seite von dieser wichtigen Zeit. Aber wenn ich es nicht tue, ich werde jetzt unschuldig sein. Ebenso ist es Christus. Er hat sich selbst dir ausgewiesen. Du wirst ihn dieselbe Sache tun sehen in kurzer Zeit. In Ordnung, kommt jetzt herunter, nehmt euren Stand ein. Aber, sagt ihr, Bruder Branham, du richtest mich. Nein, ich tue es nicht. Ich urteile dieses Empfinden, das in mir ist. Seht, etwas ist hier drinnen und sagt, oh, es sind mehr, es sind viel mehr. Seht ihr, jetzt sagt ihr, nun, ich habe mich einer Gemeinde angeschlossen, Bruder Branham. Ich bin Pfingstler. Ich sage das nicht, Freund. Ich frage nicht danach, überhaupt nicht. Ich frage, hast du das Leben Christi empfangen? Und du sagst, Bruder Branham, ich habe in Zungen gesprochen. Das ist gut. Aber das ist immer noch nicht das, wonach ich frage. Du sagst, Bruder Branham, ich habe niemandem Unrecht getan. Das ist immer noch nicht, wonach ich frage. Ist das Leben von Christus in dir? Riskiere nichts, mein Freund. Tu das nicht, tut das nicht. Es wird so sein, wenn der Tod dich ruft, dann ist es zu spät. Tu es nicht, bitte, tu es nicht. Jetzt haben wir gerade so viele hierher bekommen. Ich werde etwas mehr Raum geben müssen für noch einige mehr. Ich werde für diese beten und dann können wir hineingehen, in einen Raum dort kommen. So kommen wir dann und legen ihnen die Hände auf, um den Heiligen Geist zu empfangen. Und dann werden wir gerade jetzt für sie beten. Beugt eure Häupter, gerade einen Augenblick. Himmlischer Vater, hier sind solche gebeugt. Männer und Frauen sind Menschen für die Ewigkeit bestimmt. Sie müssen gehen, wir müssen das. Und wir sehen diese Erdbeben und die Welt in der Position, in der sie jetzt ist. Und sehen den Christus zu uns kommen und die Dinge tun, die er tut. Und sehen die Botschaft, das Wort, gerade herauskommen. Und dann sehen wir ihn, wie er direkt danach kommt und es als die Wahrheit bestätigt. Jedes Geheimnis des Herzens kennend. Und diese Menschen jetzt sind nach vorne gekommen, um einen Stand einzunehmen. Sie hätten das nicht aus sich selbst tun können. Sie kommen, weil sie geleitet waren zu kommen. Und Vater, ich bringe gerade hier für sie das Gebet dar. Nicht nur für ihre Errettung, um gerettet zu sein, sondern dass sie erfüllt werden mögen mit dem Heiligen Geist. Gewähre es, Herr. Möge jeder Einzelne, der hier steht, mit dem Geist erfüllt sein und möge von hier aus eine Erweckung durch dieses Land kommen, dieses Volk einfach aufrütteln und das ganze Land drumherum. Gewähre es, Herr. Und jede Gemeinde und die Methodisten, die Baptisten, Presbyterianer, die Gemeinde Christi, Lutheraner, was immer es sein mag, mögen sie eine Erweckung bekommen, Herr, von diesen Menschen, die zurückgehen mit dem wirklichen Heiligen Geist, der Gott in ihrem Leben ausweist. O, gewähre es, Vater. Sie sind jetzt dein und ich bringe sie dir da. Jetzt werden wir sie hereinnehmen und ihnen die Hände auflegen, Herr, dass sie den Heiligen Geist empfangen mögen im Namen Jesu. Jetzt, während wir alle unsere Häupter geneigt haben, ich bitte diese Gruppe jetzt, diesen Mann hier an eurer Seite zu folgen, so bekommen wir euch hier drüben zurück in den Raum hinein. Wir haben einen Platz hier drüben für euch, um euch niederzuknien. Wir können kommen und euch die Hände auflegen, damit ihr den Heiligen Geist empfangt. Und wenn ihr krank seid, werdet ihr geheilt werden. Und was immer ihr bedürft, geht gerade jetzt hierher. Wir können gerade mit euch hineinkommen. Es sind noch mehr, die kommen müssen, aber sie... Da ist kein Platz für sie da, um zu stehen. Wir wollen gerade diese doppelte Halle jetzt machen. Geht gerade hier hinein, zu dieser Seite hier drüben. Das ist in Ordnung. Gott segne dich. Nun, zu dem Rest von euch hier, während sie herauskommen, warum geht ihr nicht gerade wieder hier hinauf zum Gebet? Und wir füllen diesen Ort wieder neu auf, jetzt wieder hier herum. Und wir gehen dort hinein, um die Taufe des Heiligen Geistes zu empfangen. Wir gehen hinein. Nachdem wir die Ausweisung von diesem Herrn Jesus hier diese Woche vor uns gesehen haben und wir wissen ohne einen Schatten des Zweifels, dass er es hier ist. Nun merkt euch, derselbe Heilige Geist, derselbe Jesus, der mir sagen würde, was mit diesen Leuten los war, wo sie waren, wer sie waren, woher sie kamen, was mit ihnen geschehen wird. Ihr wisst, dass es nicht einmal versagt hat und es wird es niemals tun, niemals. Derselbe Heilige Geist sagt mir, dieses zu tun. Das ist richtig. Ich tue es durch die Leitung des Heiligen Geistes. Nun, sobald wie diese Gruppe herauskommt in diesen Raum hier, bevor wir dort hinübergehen, möchten wir, dass ihr jetzt kommt. Ihr hier kommt und bewegt euch jetzt hierauf. Der Rest von euch hier, der die Taufe des Heiligen Geistes haben möchte, wollt ihr nicht gerade jetzt kommen? Geht weiter diesen Weg. Gott segne dich, junger Mann. Und wenn einige von euch krank sind und nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, warum kommt ihr nicht, um Christus aufzunehmen? Nehmt ihn auf, und dann werdet ihr heute Abend besser dastehen. Diese Dame war einfach niedergestreckt durch die... Sie war so sehr überführt worden, dass sie es nicht mehr aushalten konnte. Sie helfen ihr zu dem Raum. Kommt ihr hier als nächstes weiter. Jetzt gibt es viel mehr Platz, um dort zu stehen. Kommt weiter herauf, ihr, die Gemeindemitglieder seid, Methodisten, Baptisten. Wir bitten euch nicht zu. Hört zu, Freunde. Ich weiß, sie sagen Pfingsten, sie organisieren Pfingsten. Das ist verkehrt. Pfingsten ist eine Erfahrung. Die Methodisten bekommen es. Die Baptisten bekommen es. Sie alle bekommen es. Pfingsten ist nicht organisiert. Es ist ein Erlebnis. Und wenn ihr das Erlebnis vom Pfingsten nicht gehabt habt, kommt und empfangt es jetzt. Merkt euch, wenn ihr mir glaubt, sein Diener zu sein, sein Prophet, merkt euch, es gibt eine Taufe des Heiligen Geistes. Gerade inmitten des ganzen Fanatismus gibt es immer noch eine echte Heilige Geistgeburt, ein echtes Geborenwerden von Gott. Kommt, glaubt es gerade jetzt. Wollt ihr nicht kommen, während wir einfach einen, zwei Verse von diesem Lied singen, so kann ich gewiss sein, dass meine Seele rein ist. Wenn ich nun diese Stadt verlasse, das Blut wird nicht auf ihr sein. Ich weiß, er spricht zu anderen. Warum kommt ihr nicht? Gott segne dich, kleiner Junge. Gott segne euch alle, die ihr jetzt hier steht. Beinahe, das ist richtig, kommt jetzt rauf. Beinahe bekehrt. Kommt weiter, von jeder Seite des Gebäudes. Von draußen, von drinnen, von den Emporen, wo immer. Kommt nur jetzt weiter runter, gerade hier nach unten. Kommt und nehmt euren Platz für Christus. Schämt euch seiner nicht. Wenn ihr sterben würdet, was wäre, wenn euer Herz gerade jetzt aufhörte zu schlagen? Und merkt euch, der eine, der zu euch spricht, er hält euer Herz in seiner Hand. Er kennt dieses Geheimnis eurer Herzen. Ich sage es in dem Namen des Herrn. Es sind noch viele mehr, die kommen sollen. Warum kommt ihr nicht? Du sagst, bin ich es, Bruder Branham? Ja, du bist es. Wenn ihr nicht positiv seid, dann riskiert nichts. So, teurer Wanderer, komm doch, beinahe bekehret. Das ist es, das ist es. Das ist richtig, die Ernte ist ungefähr vorbei. Kommt, beinahe, eines Tages wird es zu spät sein. Wartet keine weitere Stunde, keine weitere Minute, steht gerade auf und kommt. Junger Mann, bringe deine Freundin, bringe deinen Freund, Mutter, bringe den Vater. Kommt weiter, gerade jetzt und jedermann. Junge Dame, junger Mann, wer immer ihr seid, alter Mann, alte Frau, dies ist es. Wenn du alt bist, denkt daran, was ich euch gerade gezeigt habe durch die Bibel. Ihr werdet verwandelt werden, wenn ihr einfach den Samen Abrahams annimmt. Ist als zu versagen, traurig, traurig, diese bittere Geschrei, beinahe, aber verloren. Lasst uns jetzt unsere Häupter beugen. Herr Jesus, o Gott, erforsche jedes Herz. Erforsche jeden Einzelnen, großer Heiliger Geist. O Gott, lass es nicht für dieses vergeblich sein. Selbst nicht für eine Person möge jeder Einzelne Herr gerettet sein. Lass nicht einen von ihnen irre gehen, Herr. Ich beanspruche sie in den Namen des Herrn Jesus als die Juwelen der Krone meines Herrn, o dessen Gegenwart jetzt hier ist. Die große Feuersäule bewegt sich umher, durch das Gebäude, streicht über die Herzen hinweg. Ich bitte, Herr, dass das Herz jene Fesseln zerbrechen möge und sich erheben möge und lieblich zu Christus kommt und sagt, Herr, alles, was ich bin, hier bin ich. Nimm mich und forme mich in deinem Töpferhaus und erfülle mich und mache mich zu deinem Sohn oder zu deiner Tochter Gottes. Gewähre es, Herr. Möge dies so sein, während wir noch einen weiteren Vers singen. Möchtet ihr es tun? Dann werden wir jetzt schließen müssen, schnell, weil wir hier herüberkommen sollen mit dem Rest von ihnen. Beinahe bekehret. Kommt jetzt. Kommt gerade jetzt. Wollt ihr nicht kommen? Gott segne dich, Liebling. Aus dem Mund von Babys empfängt er Lob. O, beinahe bekehret. O, kehret euch nicht weg. Jesus, er ist es, der euch einlädt, zu eurem Herzen spricht. Ich frage mich, ob ich es bin. Wenn da ein bisschen Zweifel ist, komm, verweilet nahe. Gebete steigen empor von so teuren Herzen. O Wanderer, komm. Lasst uns nun unsere Häupter beugen, während jene sich bereit machen. Nun, während ihr hier steht, seht einfach nach unten. Denkt daran, ihr müsst durchkommen, dass ein Pulsieren von irgendetwas in eurem Inneren euch sagt, dass ein kleines Etwas in eurem Leben verkehrt ist. Ich schätze euren Stand. Denkt daran, Jesus sagte, wenn ihr euch meiner vor der Menschen schämt, werde ich mich eurer vor meinem Vater und den heiligen Engeln schämen. Aber wer mich vor den Menschen bekennt, ihn werde ich vor meinem Vater und den heiligen Engeln bekennen. Und nun sind ganz wenig Leute hier hinten, die bereit sind, sich mit uns jetzt im Gebet zu vereinigen, dass ihr gerettet werdet und erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist. Sagt ihm einfach, dass es euch leid tut, das, was ihr getan habt, dass ihr ein Christ sein werdet und jetzt durch seine Gnade und dass ihr die Taufe des Heiligen Geistes haben wollt, die euch durch die Lebensreise hindurch führen wird. Himmlischer Vater, sie sind Juwelen für deine Krone. Sie hätten nicht kommen können, es sei denn, etwas warnte sie. Und du hast gesagt, niemand kann kommen, es sei denn, mein Vater zieht ihn. Und alle, die der Vater mir gegeben hat, werden kommen. Und hier kommen sie, durch etwas, was ihnen sagte, zu kommen. Dann beginnst du deine Arbeit, Herr. Ich bete, dass du es heute Abend in ihnen beenden mögest, Herr. Dadurch, dass du sie zu Söhnen und Töchtern Gottes machst. Gewähre es, möge nicht einer von ihnen verloren gehen. Ich bringe sie dir jetzt als die Trophäen deines Wortes und deiner Gegenwart. In Jesu Christi Namen. Amen. Jetzt geht gerade zurück in den Raum, bis wir zu euch kommen können. Geht hier zu der Rechten. Die Platzanweiser werden euch gerade zurückführen und nun frage ich mich, ob die vertraulichen Arbeiter jetzt kommen möchten und diesen gerade hineinfolgen möchten. Viele dieser vertraulichen Arbeiter von anderen Gemeinden, ihr Prediger, die jetzt mit uns dort hinein zurückgehen möchtet, um herauszufinden, ob es gerade richtig getan wurde oder nicht, kommt und geht mit uns zurück. Kommt, kniet nieder mit euren Leuten, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Jeder Einzelne kommt gerade. Nun, ihr Prediger, jeder von euch, Methodist, Baptist, Presbyterianer, ganz gleich, wer ihr seid, kommt einfach vorwärts, ihr seid eingeladen. Kommt mit diesen Menschen. Und ihr vertraulichen Arbeiter von verschiedenen Gemeinden, die wissen, wie mit diesen Menschen gebetet wird, ihnen die Hände aufgelegt werden, kommt jetzt. Diese sind in eure Hände gelegt, sind Trophäen des Wortes. Wollt ihr nicht jetzt zu dieser Zeit kommen, ihr vertraulichen Arbeiter, und findet euren Weg zurück, bevor wir die Versammlung hier ändern, nur für eine Minute. Kommt jetzt, bewegt euch gerade herein, das ist fein, geht gerade zurück in den Raum. Es ist viel Platz jetzt dort hinten. Geht gerade zurück und tut alles, was ihr könnt, um diesen teuren Menschen zu helfen. Der teure Herr Jesus hat sie hereingebracht. Er hat sie in das Evangeliumsnetz gefangen. Jetzt nehmt ihr sie dorthin zurück und lasst uns mit ihnen beten, dass Gott jeden einzelnen von ihnen mit dem Heiligen Geist erfüllen möge. Schließt die Türen, bleibt gerade dort, bis es geschieht. Er hat verheißen, dass er es tun würde. Und er hat es verheißen und er wird seine Verheißung halten. Er ist einfach genauso getreu zu seinen Verheißungen, genauso wie er hier vor uns erscheint. Herr, segne sie. Prediger, seid ihr hier? Prediger und Laien, die daran interessiert sind, Acht zu haben oder Menschen dahin zu bekommen, dass sie den Heiligen Geist empfangen, euer Posten der Pflicht jetzt, geht mit ihnen, steht euren Leuten zur Seite, ihr wohltrainierten Männer, erfahren mit dem Heiligen Geist, und ihr wohltrainierten Frauen, die wissen, was es bedeutet, geht mit diesen Schwestern dorthin, wo sie sind. Ihr, die ihr wisst, was zu tun ist, verbleibt jetzt dort hinten mit ihnen. Gerade jetzt ist die Zeit für euch da. Dieses ist euer Posten der Pflicht. Dieses ist, Farbe jetzt zu zeigen. Gott segne euch. Das ist richtig. Nehmt einfach eure Stellung ein und geht gerade dort mit ihnen hinein. Und bleibt dort und seid sicher, dass es getan ist, dass es richtig getan ist. Bleibt dort, bis ihr die Lieblichkeit Christi in jedem Einzelnen von ihnen seht. Gott wird euch dafür ehren. Amen und Amen. Oh, ich liebe das. Seht nur, was dort hinten hineingegangen ist. Gibt es noch jemanden hier drinnen, der nicht hineingegangen ist, der hineingehen sollte? Wenn jemand da ist, möchtest du dann aufstehen und diesen vertraulichen Arbeiten direkt hinten folgen? Tut es. Werdet ihr es tun? Wenn noch einer hier drinnen ist, der nicht fühlt, dass du dort bist, wo du sein solltest. Nun bemerkt, Bruder, Schwester, ich kann es nicht bewirken, dass dieses geschieht. Seht, Gott ist der eine, der diese Dinge tut, nicht ich. Nun, ich bete, dass Gott euch einfach diese Dinge gewähren möge und euch eine Erfahrung der Taufe des Heiligen Geistes gibt. Jetzt all ihr Menschen, die ihr den Herrn Jesus liebt und hineingehen möchtet und betet, geht jetzt zurück und betet mit diesen Menschen. Wollt ihr? Danke euch. Ich danke euch sehr freundlich. Ihr wisst, wenn ich sehe, wie vertrauliche Arbeiter mit den Menschen gehen, habe ich möchte dieses über euch Menschen hier sagen, das beweist, woraus ihr gemacht seid. Ich bin zu Orten gegangen, selbst wo Menschen waren, die geisterfüllt sein sollten, und die sahen, wie der Altarruf gegeben wurde, und nun, man konnte die Leute nicht dazu bewegen, mit irgendjemandem hinunterzugehen und mit ihnen zu beten. Seht, das beweist, das ist ein Ichabod. Der Geist des Herrn ist fortgegangen, seht ihr? Aber wenn ihr das Siegel und das Feuer und das Verlangen seht, ein Sehnen nach menschlichen Seelen. Habt ihr die Woche hindurch bemerkt, ich habe mir einfach Zeit genommen und Acht gehabt auf die Unterscheidung und all diese Dinge, damit die Menschen es fassen konnten und herausfinden konnten, dass der Heilige Geist nahe ist, dann den Altarruf zu machen. Ihr Prediger versteht, was ich tat. Seht, den Altarruf jetzt zu machen, wo sie überzeugt sind. Jetzt sind Hunderte von ihnen dort drin, um den Heiligen Geist zu empfangen. Und viele gingen mit ihnen hinein, um mit ihnen zu beten. Nun, wenn irgendjemand noch hier ist, so dass, ich möchte dieses sagen, dass ihr die Gegenwart Christi gesehen habt diese Woche, sich hier selbst bestätigend. Ihr habt ihn gesehen und jetzt merkt euch, dass auf mir an jenem Tage kein Blut sein wird, wenn es morgen ist. Es wird an einem dieser Tage sein. Merkt euch gerade, wir werden dort stehen, ganz gleich, wer ihr seid. Ihr werdet dort stehen, sowieso. Einmal ist es dem Menschen gesetzt zu sterben und danach das Gericht. Und wir werden dort stehen. Nun, wenn ihr nicht vollkommen sicher seid, dass ihr Christus, den Heiligen Geist, in euer Herz bekommen habt und er sich selbst dort drinnen bestätigt mit Liebe und Frieden und Freude und den Früchten des Geistes und das Leben Christi in euch, dann denkt daran, euer Blut ist nicht auf meinen Händen. Noch wird er schuldig sein, denn er ist vor euch erschienen und hat sich selbst hier exakt mit der Schrift bewiesen. Wie viele werden dieses bezeugen, indem ihr eure Hand hebt und sagt, ich habe es diese Woche gesehen. Das ist richtig, seht, dann sind wir hier ohne Schuld. Wir sind ohne Entschuldigung. Nun, ist da nicht noch irgendjemand, der kommen möchte, so dass ich sagen kann, wenn meine Zeit hier zu Ende ginge, dass ich morgen von hier ginge, wenn der Herr will, dass ich dann sagen kann, ich bin frei von dem ganzen Blut von dieser Erweckung. Ich tat mein äußerst Bestes, Herr. Ich übergab es dir. Nun einfach jeden Einzelnen. Nun, wie viele hier drinnen, die jetzt krank und bedürftig sind, möchten für sich selbst Gebet haben, lasst mich sehen, dass ihr eure Hände erhebt. In Ordnung. Über das ganze Gebäude hindurch. Jetzt möchte ich euch bitten, etwas für mich zu tun. Nun, seid ihr Gläubige? Jetzt möchte ich, dass ihr etwas für mich tut. Legt einander die Hände auf. Legt einfach eure Hände quer einer auf den anderen und jetzt seht, möchte ich, dass ihr betet. Einfach betet. Nun merkt euch, alle Menschen, die morgen in die Gebetsreihe kommen werden, müssen frühzeitig hier sein und eine Gebetskarte haben. Haltet sie in eurer Hand, wenn dann die Zeit für die Gebetsreihe kommt, wenn ihr jemanden habt, den ihr liebt, ihr Methodistenbrüder, Baptisten und Presbyterianer, wer immer ihr seid, wenn ihr Kranke habt, kommt gerade mit ihnen. Kommt gerade hierauf in die Reihe mit ihnen. Kommt, nehmt euch eine Gebetskarte, denn dann bringt eure Gebetskarte gerade herauf in die Reihe. Die Platzanweiser werden sie nehmen. Sie werden vorbeikommen, so dass für euch gebetet wird. Ich glaube, Gott wird morgen einige große Dinge tun. Ich hoffe, dass er es tun wird. Das ist der Grund, dass ich Altarrufe mache, dass ich all das tue, was ich kann, um Gnade vor ihm zu finden. Nun, während wir alle unsere Häupter neigen und ihr alle einer für den anderen betet, nun die Bibel sagt, diese Zeichen werden folgen denen, die glauben. Jetzt betet ihr für den Mann oder die Frau, auf die ihr eure Hand gelegt habt, denn sie beten für euch. Seht, betet nicht für euch selbst, betet für sie. Legt eure Hände aufeinander und betet, legt einfach eure Hände auf. Das ist richtig. Jetzt betet in der Weise, wie es in eurer Gemeinde tut. Sagt Jesus, Herr, heile diese arme, teure Schwester, diesen armen, teuren Bruder, wer immer es sein mag. Sie sind krank, Herr, und ich bin ein Gläubiger, und ich befolge dein Wort. Und dein Wort sagt, diese Zeichen werden folgen denen, die glauben. Wenn sie ihre Hände auf Kranke legen, wird es besser mit ihnen werden. Und ich lege meine Hände auf diese kranke Person, diese kranke Schwester, auf diesen kranken Bruder. Ich bete, Gott, dass du dein Wort bestätigen mögest und das Zeichen folgen mögen und sie geheilt sein werden. Herr Jesus, ich bete für sie und für diese Taschentücher, dass im Namen Jesu Christi, des Sohnes Gottes, du jede Person heilen mögest, die in der Gegenwart Gottes ist. Satan, du hast den Kampf verloren. Sie haben die Gegenwart Christi gesehen. Sie haben sein Wort gehört, haben es manifestiert gesehen. Sünder sind hier drinnen, die Rettung suchen. Du hast den Kampf verloren. Komme heraus aus diesen Menschen. In dem Namen Jesu Christi verlasse sie, dass du sie nie mehr quälst. Und lass den Gott des Himmels sie emporheben, damit sie wieder leben in guter Gesundheit und Stärke. Mögen jene, die Gebetskarten halten, noch nicht einmal nötig haben, morgen in die Gebetsreihe zu kommen. Möge der Heilige Geist einfach diese Gruppe von Menschen durchforschen und jeden einzelnen von ihnen heilen zur Ehre Gottes. Nun, mache weiter, Bruder.